Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte auch meinerseits alle begrüßen, die auch als Gäste hier sind. An erster Stelle natürlich alle, die auf esoterischem Gebiet irgendwie sich betätigen, betätigt haben oder Probleme haben. Für sie sind die Vorträge besonders wichtig, denke ich. Und diese Vorträge sollen Lebenshilfe sein. Wir beginnen mit einem, zum Einstieg mit einem Film-Videoclip.
Karten legen, Traumfänger, Gongdusche. Die Welt der Esoterik ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Doch wenn man sich Glaskugeln und Co. genauer ansieht, erkennt man schnell, dass das Mystische durchaus für jedermann Antworten und Fragen bieten kann.
Vielleicht findet man was, dass es einem noch besser geht. Könnte ja sein.
Ich habe mir ein paar Bergkristallspitzen gekauft für meine Pflanzen, ja. Sonst fange ich erst an.
Durch das Auslegen von Tarotkarten gewährt Hellseherin Gabriele Hublitz einen Blick in die Zukunft des Jahres 2009. Wie genau man ihre Prognose nehmen kann, ist natürlich jedem selbst überlassen.
Kartenlegen ist Intuition. Die Karten geben eine Hilfestellung für den Menschen, der jeweils Fragen stellt und Fragen zum Leben hat.
In Deutschland finden jährlich ca. 40 Esoterikmessen und Märkte statt. Merzig veranstaltete die diesjährige Messe im Saarland unter dem Motto Einheit. Dort konnte man neben esoterischem Schmuck auch Bücher und Musikinstrumente erwerben. Aber auch zahlreiche Workshops zu Themengebieten von Jenseitskontakten bis Meditation wurden den ca. 1500 Messegästen angeboten.
Gesundheit heilen, wohlfühlen, Menschen was mitgeben, die Messe besuchen und nach Hause gehen und ja, vielleicht ein bisschen Wohlgefühl mitgenommen haben. Ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Erkenntnis. Das ist das Ziel dieser Messe.
Die Esoterik von heute versucht sich immer mehr von dem alten Scharlatan-Image zu lösen. Vielmehr möchte man Alternativen finden, die ganzheitliche Heilmethoden zeigen, die ganz ohne chemische und medizinische Stoffe auskommen.
So viel zur Einführung Esoterik. Ich finde das Filmmaterial immer recht gut. Kann man, wie schon einmal erwähnt, sehr gut Informationen transportieren. Es ist eine Unmenge an Fülle an Material. Esoterik ist ja ein richtiger Boom geworden. Die Esoterikwelle ist eigentlich inzwischen eine Tsunami-Welle, eine richtige Tsunami-Welle geworden. Ja. Und wir haben gestern Zahlen gehabt, 30% der Bundesbevölkerung befassen sich mit Esoterik. Es ist anzunehmen, dass es in 10 Jahren sich diese Zahlen verdoppeln. Und dann wird jeder, der keine Esoterik betreibt, ein Außenseiter sein, ja, der sich nicht mit diesen Dingen beschäftigt. Und irgendwann wird man Selbsthilfegruppen benötigen von ehemaligen Esoterikern. Ja, ich möchte Frau Ursula Caberta erwähnen. Dieses Buch habe ich für Sie mit durchgearbeitet. Schwarzbuch Esoterik hat sie herausgebracht. War gestern schon erwähnt. Sie ist tätig im Innenministerium in Hamburg. Was wir noch für dieses Seminar speziell haben, durchgearbeitet, die Seelenpfuscher von Heike Dierbach, Mächte der Bosheit, Bernd Harrer, die Sterne lügen nicht und natürlich den Manfred Heide, das neue Buch, ist auch am Büchertisch erhältlich, also Irrwege des Heils. Internist schreibt über Alternativmedizin aus christlicher Sicht. Ursula Caberta schreibt, es gibt bisher keine Statistik, die die Angebote überhaupt erfasst, geschweige denn bewertet. Deshalb ist nicht bekannt, wie viele Menschen in Deutschland oder weltweit durch esoterische oder okkulte Angebote lebenslangen Schaden genommen oder sogar den Tod gefunden haben. Also sie ist keine Christin oder nicht theologisch da irgendwie. Das sagt jetzt einfach die Fachfrau, Diplompsychologin, ja. Lebenslangen Schaden genommen oder sogar den Tod gefunden, keine Einzelfälle. Es wird höchste Zeit, in diesem Kontext umzudenken. Sie fordert seit Jahrzehnten einen Verbraucherschutz für den Esoterikmarkt. Da gibt es nämlich überhaupt nichts. Gehen wir dann später auch kurz drauf ein. Seminar Stiel, nochmal für die, die gestern nicht da waren, freier Gedankenaustausch, bedürfnisorientierte Thematik. Hatten wir gestern eine Frage, die werde ich dann beantworten, haben wir auch schon beantwortet, ja, kommt später bei der Esoterik-Definition, lasse ich das mit einfließen mit der Kirillian-Fotografie. Dann Toleranz und Akzeptanz. Es kann niemand zwangsweise von Esoterik loskommen, ja. Das werden wir im nächsten Vortrag sehen, da geht es um ein langsames sich loswickeln auch, speziell von diesem magischen Denken. Und Vorsicht vor Sensationalismus, also da kann man sehr große Fehler machen natürlich, ne, wenn man hier die Wände wackeln lässt. Seminar Stil, Informationen über Esoterik und Okkultismus nutzen in Form von Erfahrungen, Quellen, Fragen und Gedanken und eben Angstabbau. Wir haben es gestern schon gesagt, wir haben ja einen Geist der gesunden, als Christen einen Geist der gesunden Vernunft erhalten von Gott. Und Angst ist gegen diesen Geist, ja. Konkretes Seminarziel, ich denke, da haben wir gestern schon erste Fortschritte gemacht, das ist mir sehr wichtig. Wir werden durch Informationen aus Quellen, durch Fragen, Gedanken und Erfahrungen gemeinsam lernen, in jeder Situation selbst zu entscheiden, was okkult ist und was nicht, was das Wesen der Esoterik ist und wo Gefahren der Esoterik liegen. Wir müssen irgendwann selbst unterscheiden, weil es so eine Fülle ist an Therapieangeboten, an Techniken und, ja. Wir müssen das irgendwann selbst unterscheiden können. Also wann und wie Probleme entstehen, wie Probleme, Bindungen, Belastungen aussehen, wie man von solchen Bindungen frei wird. Wir werden mündig werden, die Geister zu unterscheiden und den Strömungen, Kräften und Mächten, die uns schaden, erfolgreich zu begegnen. Ohne Exorzisten, Pope oder Guru. Definition des Okkultismus. Ganz kurz, ist ein Teilbereich der Esoterik und umschreibt im abwertenden oder neutralen Sinn die Magie. Jetzt habe ich eine neue Esoterik-Definition da. Wir hatten ja gestern eine andere, die stammt jetzt aus der Esoterik selbst. Da heißt es, allen Religionen liegt die esoterische Urweisheit zugrunde. Also Esoterik meint natürlich auch das Christentum. Drei Grundvoraussetzungen, einen weltanschaulichen Monismus, einen pädagogischen Evolutionismus und eine für die Gnosis typische Erkenntnis- und Erlösungslehre im Sinne von Selbsterkenntnis als Erlösung. Monismus bedeutet, der Kosmos ist durchströmt, und das ist jetzt uresoterisches Gedankengut. Der Kosmos ist durchströmt von einer einheitlichen universellen Lebensenergie, die man mit Begriffen aus ganz unterschiedlichen Traditionen bezeichnet, wie das Prana in Indien, das Qi, die Ottkraft, Heilkraft oder Bioenergie. Diese Ottkraft stammt von Karl Ludwig von Reichenbach und das hat jetzt mit der Kirillian-Fotografie zu tun. Ja, also Reichenbach hat es geprägt, da kommt dann dieses Aura-Denken her, dass jeder Mensch diese Energie abstrahlt. Aber wir haben in Stiftung Warentest nachgelesen, dass bei diesen Aura-Fotografien, die sogenannte Kirillian-Fotografie, dass diese Aura durch kurzfristige Spannung entsteht, wenn man irgendwelche Gegenstände auf Fotoplatten legt und dass das dann eben, das soll dann die Aura sein. Das ist natürlich wissenschaftlich völliger Humbug. Ja. Dann pädagogischer Evolutionismus. Durch Erziehung ist allmählich ein paradiesischer Zustand der vollständigen Vergeistigung von allen Materiellen herstellbar. Es bedarf einer Evolutionsförderung durch Schulungen und Kurse. Dadurch erreicht man Selbsterkenntnis, Erlösung, Vervollkommnung. Reinkarnation ist dann natürlich da bis zur Qualifizierung für höhere Welten. Und bereits qualifizierte Eingeweihte oder Meister, da gehört die große Weiße Bruderschaft dazu von Blavatsky, die schulen dann die noch nicht Erleuchteten von oben her. Das sehen wir dann noch im esoterischen Weltbild. Gibt es auch Literatur dazu, Literatur, und diese Meister direkt ganze Bücher channeln, ja, und dann, wo Menschen dann dadurch Informationen bekommen werden und gesteuert werden sollen, hat man auch das Jahr 2012 als Weltuntergang, kommt ursprünglich aus der Esoterik, dann kam erst die Sache mit Maya, hat man das Jahr 2012 als Weltuntergang gechannelt, ja. Und die Gnosis ist eben die Sache mit der Selbsterkenntnis, Erkenntnis, Erlösungslehre. Gott ist in jedem Einzelnen von uns, Gott trägt man in sich, jeder ist sein eigener Guru. Also diese Definition drückt praktisch aus, wie so ein Esoteriker tickt. Diesen Mann haben wir uns gestern auch angesehen, Friedhof Capra. Hat das bekannteste Buch von ihm ist das Tao der Physik, ist Physiker, Österreicher, und er hat die Roadmap des New Age festgelegt. New Age ist praktisch so ein Konglomerat, so ein esoterisches Konglomerat, Synkretismus, Zusammenfassung aller Religionen, ja, spiritueller Mischmasch, kann man sagen. Und diese Roadmap lautet, und das sind praktisch unsere vier Vorträge, das war 1983, das Interesse für Spiritualität und okkulte paranormale Phänomene soll gefördert werden. Das haben wir gestern betrachtet, über Film und Medien und so weiter. Dann die Entfaltung des menschlichen Potenzials, damit meint er, dass Menschen mediale Fähigkeiten erhalten, also übersinnliche Fähigkeiten ausbilden. Drittens den ganzen Bereich der humanistischen Psychologie, da steigen wir kurz ein im nächsten Vortrag, und viertens ist der Vortrag morgen sowie auf die Bewegung für ganzheitliche Gesundheit. Definition Esoterik haben wir die kurze Definition gestern gehabt, da hat man gesagt, für den inneren Kreis ist es nur gedacht, und wir haben ja inzwischen festgestellt, dass wir überflutet werden von Esoterik und dass es keine Esoterik mehr ist, also was Geheimes, sondern Exoterik, ja. Also zum Beispiel gestern haben wir gesagt, Hexen, es gibt Hexenläden, haben wir gestern im Film gesehen, und Hexen ist was Alltägliches, Magier, es ist also nichts mehr Geheimes, ja. Das war das esoterische Weltbild. So stellt sich der Esoteriker das vor, ohne Zeit, Raum, Einheit alles Seins, frei von Materie. Das sind Götter, Lichtwesen, diese aufgestiegenen Meister, da gehört auch Jesus Christus bei den Esoterikern dazu, Dämonen, Feen, Elfen, Vampire und alles eben von diesem Chi oder Prana durchdrungen, die universelle kosmische Energie. Und das sind wir im Diesseits, in der Realität, in der materiellen Welt, und Esoteriker sagt, wir können mit Hilfe von Spiritismus, Mantik oder Magie Hilfe für unsere Realität erfahren, für unser Leben, wenn wir Probleme haben. Und diese Folie jetzt auch nochmal. Das germanische Hagazusa für Hexis, die war die Zaunreiterin, die hatte eben die Fähigkeit, über diesen transzendenten Zaun hinüberzuschauen. Die Betrachtungsweise. Wir betrachten es natürlich nicht nur von der esoterischen Seite, da haben wir da den Tisch aufgebaut, finden Sie die esoterische Literatur, die stammt von Menschen, die aus der Esoterik herauskamen, die schwerst belastet waren, auch Christusnachfolger geworden sind, und da ist alles dabei, was es so der Esoterik gibt, Handlinien lesen, Qigong, Bachblüten, Tarot, auch ein seriöses Buch im Augen der Esoteriker, Handbuch der ganzheitlichen Therapie und Lebenshilfe, ist aber sehr zu hinterfragen. Dann haben wir den wissenschaftlichen Bereich, haben wir hier, also das ist das Material, mit dem ich auch arbeite hier. Also das können Sie sich ruhig anschauen, damit Sie das wissen, woher die Quellen sind. Praxis Naturheilverfahren, Stiftung Warentest, das ist sehr zu empfehlen, also kann man dann sowas wie Kirlian-Fotografie nachschauen. Naturheilkunde systematisch von Dr. Manfred Heide. Ja, dann, was ist Anthroposophie, was ist Schamanismus, chinesische Medizin, Psychotherapie, deutsches Ärzteblatt, Psychologie heute. Sehr zu empfehlen, Martin Lambeck irrt die Physik, also ein Physiker, werde ich auch noch erwähnen, einiges dazu sagen. Und dann haben wir noch den theologischen Tisch hier, da haben wir natürlich dieses Buch hier, das kennt jeder, so ein altes Buch. Dann haben wir Kurt Hasel hier, Zauber des Aberglaubens, Irrwege des Heils, habe ich schon erwähnt, oder Esoterik-Handbuch von Lothar Gassmann, auch sehr interessant, wenn man so einen Überblick möchte. sind Theologen oder geht unsere Jugend zum Teufel und vieles andere mehr. Biblische Betrachtungsweise, von der gehen wir aus, bedeutet, dass wir auf sicheren, geschützten Boden stehen. Ich habe versprochen, für jeden Vortrag ein Zitat dieses Mannes zu bringen. Das ist Dr. Kurt Koch. Das ist nicht irgendjemand, der da was geschrieben hat. Das ist der führende Theologe auf dem Bereich des Okkultismus, der Esoterik. Der ist anerkannt weltweit an Universitäten, an theologischen Fakultäten. Er hat das okkulte ABC geschrieben, 20.000 Seelsorgefälle, die er behandelt hat. Und auch das Buch Seelsorge und Okkultismus unter Berücksichtigung der inneren Medizin, Psychiatrie, Religionspsychologie, Theologie, Parapsychologie sind Nachschlagwerke, auch am Büchertisch erhältlich. Dr. Kurt Koch, das Zitat für heute: Wir können uns durch keine Technik oder Kunstgriffe entleeren. Da strömen nur andere Mächte ein. Und die These von gestern habe ich jetzt heute auch nochmal da, kennen noch manche nicht. Der Glaube an Jesus Christus ist die einzig wirksame Hilfe bei Problemen und Belastungen im Bereich der Esoterik. Wenn wir sehen, ob diese These stimmt. Heute kommt jetzt in diesem Vortrag eine zweite These noch dazu. Die ist für Esoteriker sehr wichtig. Der Glaube an Jesus Christus ist die einzige transzendente Erfahrung. Also Gott ist auch Transzendenz. Ja, aber legitime Transzendenz. Also Transzendenz bedeutet nichts anderes als übersinnlich, ja, über den fünf Sinnen stehen. Die einzige transzendente Erfahrung, welche die Sehnsucht nach Erfüllung, Esoteriker haben eine wahnsinnige Sehnsucht, die suchen eigentlich Gott, ja, welche der Sehnsucht und Erfüllung nach dem Übersinnlichen gerecht wird, ohne hinterher die Rechnung bezahlen zu müssen. Wir kommen jetzt zum sechsten Sinn. Das stammt von Ernest Wilder Smith, Ursache und Behandlung der Drogenepidemie. Er ist Christ, Professor, Mult-Professor, also Mehrfachprofessor für Pharmakologie und hat auch bei der UNO gearbeitet und bei der NASA. Ja, also das ist auch so eine richtige Weltkapazität. Und der hat in dem Buch beschreibt er ja, erklärt er diesen Begriff da, ESP, Extrasensory Perception, die außersinnliche Wahrnehmung. Er ist leider verstorben, hat auch übrigens sehr hervorragende Vorträge über Schöpfungsglaube und Evolution gegeben. Bei der NASA hat man Folgendes festgestellt. Man hat es ja simuliert, also dieses Leben im Weltraum oder das Bewegen im Weltraum, also einfach Training, Weltraumtraining, da hat man das simuliert und hat versucht, alle fünf Sinne hat man versucht auszuschalten. Ja, hat man alles, also so viel wie möglich reduziert. Die Personen sind ins Wasser gekommen, Licht hat, also Schwerelosigkeit, man hat versucht, die fünf Sinne völlig zu reduzieren. Und dann sind Phänomene aufgetaucht, nämlich diese Doorway-Effekte, ja, also ESP, die außersinnliche Wahrnehmung. Die Menschen haben angefangen zu halluzinieren, und zwar Halluzinationen zweiten Grades, also sich zu öffnen für das Übersinnliche, ja. Und das hat auf verschiedensten Gebieten unterschiedliche Namen auch. Also die Trance in der Hypnose oder Halluzinationen Typ 2 in der Medizin, Psychedelik-Effekt im Drogenmilieu, dann Welt des Archetypen in der Psychologie und so weiter. Ja. Und man hat dann festgestellt, dass diese Zustände durch sogenannte Deprivationstechniken ausgelöst werden können. Und da sind hier rechts in diesem weißen Feld die unterschiedlichen Techniken aufgeführt. Und wir schauen uns heute einige an und man kann sich ja überlegen, immer wenn die Sinneswahrnehmung eingeschränkt wird, ja, dann kann es zu solchen Effekten kommen. Dann könnte man sagen, na gut, Effekte sind nicht schlecht. Da habe ich einen Bibeltext gefunden, 1. Korinther 2,12. Den löse ich aber erst zum Schluss, relativ zum Schluss auf. Da ist von einem Pneumatokosmo die Rede. Man öffnet sich für eine übersinnliche Welt und zu dieser Welt hat jemand ganz anderes Zugang. Da ist auch ganz anderes der Herrscher dieser Welt. Ja. Das lesen wir dann später nach. Wir behandeln jetzt die Themen heute. Yoga, Musik, psychedelische Drogen, Hypnose und Mandalas. Das sind einfach so, sagen wir mal jetzt, solche Deprivationstechniken, wie wir jetzt gerade gehört haben. Der Yoga. Aus dem Buch Tod eines Guru, da schreibt der Verfasser, ich war ein Brahmane, ein irdischer Vertreter Brahmans, der einen wahren Wesenheit. Ja, ich war Brahman. Ich musste es nur noch verwirklichen. Dies ist mein wahres Ich. Also man kann da selbst zum Brahman, zu der Gottheit werden. Ja, Brahman ist diese Gottheit. Da habe ich noch die Sache mit den Om, falls es jemand interessiert. Was Om ist, ja, der steht für den transzendenten Urklang, aus dessen Vibration nach hinduistischem Verständnis das gesamte Universum entstand. Es bezeichnet die höchste Gottesvorstellung, das formlose Brahman. Also man kann das auch werden, dieses Brahman, also die unpersönliche Weltseele. Diese umfasst das Reich der sichtbaren Erscheinung und das Reich des Transzendenten. Also wenn man da so Berichte liest, wie man das dann macht, da gibt es so dieses drei Tage Om, drei Tage lang Meditation und aber immer wieder Om, Om, Om. Ja? Und dann kann man sich auch vorstellen, dass das auch wieder eine Deprivationstechnik ist. Man öffnet sich für das Übersinnliche, ja, und dann macht man eben die Erfahrung. Und je nachdem, welche Philosophie man hat, denkt man eben vielleicht, ich werde zum Brahman. Rabindranath Maharaj schreibt weiter, nichts war wichtiger als unsere tägliche transzendentale Meditation, das Herz des Yoga, welche Krishna als den sichersten Weg zur ewigen Glückseligkeit empfahl. Die Macht der Kundalini, die angeblich wie eine Schlange zusammengerollt am unteren Ende des Rückgrats schlummert, konnte in tiefer Versenkung ekstatische Erlebnisse erzeugen, bei unbeherrschter Handhabung aber auch geistigen und körperlichen Schaden hervorrufen. Also muss man da immer aufpassen. Die Grenze zwischen Ekstase und Horror war sehr schmal. Darum wurden wir Neulinge von Brahmacharya und seinem Helfer streng überwacht. In der täglichen Meditation begann ich, psychedelische Farben wahrzunehmen, hörte überirdische Musik und besuchte sogar geheimnisvolle Planeten, also Astralreisen, wo die Götter mit mir sprachen und mich ermutigten, nach noch höheren Bewusstseinsstufen zu streben. Zuweilen begegnete ich in der Trance jenen schrecklichen dämonischen Wesen, also Begegnung mit Wesen, davor hat eigentlich jeder Esoteriker Angst, ja, bis auf eine Ausnahmegruppe. Aber die haben im Schamanismus, aber die haben letztendlich auch irgendwo Angst, die müssen auch Schutzzauber und so weiter anwenden. Wir haben ja heute am Ende des Abends, um das gleich mal zu sagen, haben wir ja jemanden, der aus dem Schamanismus rauskam, Schamanismus praktiziert hat, ja. Und der kann uns dann einiges vielleicht noch erzählen. Aber hier kam es zu dämonischen Begegnungen mit dämonischen Wesen. Es war eine schreckenserregende Erfahrung, doch erklärte mir der Brahmacharya, dass es völlig normal wäre. Er trieb mich an, das Ziel der Selbstverwirklichung weiter zu verfolgen. Manchmal erlebte ich ein Gefühl der mystischen Vereinigung mit dem Universum. Ich war das Universum, Herr über allem, allmächtig, allgegenwärtig. Meine Lehrer waren begeistert, als ich es ihnen mitteilte. Yoga wird übrigens auch in der Volkshochschule Wolfratshausen angeboten, habe ich nachgelesen, ja. Also, und da wird dann meistens das Hatha-Yoga angeboten, ja. Also, es ist das grobe Yoga, also Stufe 1 bis 4. Und es gibt auch noch das Raya-Yoga, religiöse, mystische Yoga, das wahre Yoga. So wird es grob unterschieden und viele denken ja, also Hatha-Yoga, kein Problem, auch kein Problem für Christen, sagen manche. Das Ziel ist, die menschliche Seele vom Irdischen befreien. Durch zwei Möglichkeiten, Wiedergeburtskreis soll verlassen oder das Karma verbessert werden. Also es bedeutet, wir haben das in der Definition gehört, spirituelle Höherentwicklung ist es auch. Ja, das Karma muss immer besser werden, bis ich zum Ziel komme, aber durch Leistung, ja, Leistungsreligion und absolute, moralische Perfektion wird hier verlangt auch. Sonst wird das Karma schlechter und ich werde im nächsten Leben, ist knallhart, ja, im nächsten Leben werde ich vielleicht, ja, um nicht diskriminierend zu sein, vielleicht werde ich eine Kuh. Die Kuh steht im Hinduismus über der Frau. Und das Zweite, wie wird die menschliche Seele vom Irdischen befreit? Die Einzelseele Atman wird eben identisch mit der Gottseele Brahman. 8 Stufen gibt es zum Ziel. Die Grundlehren des klassischen Yoga. Ich klicke die jetzt ein bisschen schneller durch. Das Yama, Disziplin, zittliche Sucht. Gibt es wunderbar 5 große Gebote. Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht unkeusch, nicht besitzgierig sein. Dann die Selbstsucht, das Niyama, eingeübt unter anderem durch Reinigungsvorschriften, Genügsamkeit und das Wiederholen von heiligen Sprüchen. Dann die richtige Sitzart, verschiedene Körperhaltungen, haben wir vorher gehört mit dieser Kundalini-Ausrichtung, um da Ekstase-Erlebnisse auch vielleicht zu erfahren. Das Pranayama, Atemregulierung, ist nicht ungefährlich, kommen wir im nächsten Vortrag bei diesem Rebirthing, bei dieser psychologischen Technik, modernen psychologischen Technik, kurz drauf, was bei so Atemtechniken gefährlich sein kann. Das Pratyahara, zurückziehen, und jetzt haben wir es wieder, abtöten der Sinne. Was möchten wir erreichen? Transzendenzeffekt, ja. Und das Dharana, festlegendes Denkorgan, Fixierung der Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt, ist natürlich auch Deprivationstechnik, ja, also Reduzierung der Sinne. Und das letzte, Dhyana, geistige Versenkung, ja, wenn die Vorstellungskraft völlig auf diesen einen Punkt gerichtet ist und dann diese Vereinigung mit dem Universum. Halt, achtens haben wir noch Samadhi, Zustand völliger Ruhe, Identität mit Brahman. Gut, konkretes Seminarziel, sollten ja selbst unterscheiden, entscheiden, was okkult ist und was nicht. Und dazu braucht man einen Maßstab. Den bringe ich jetzt diesen Vortrag nochmal, im nächsten nicht. Denn wir könnten ja viel diskutieren und könnten auch sagen, irgendwie ja, das sagt halt die Theologie jetzt so. Aber wir wollen uns einfach den Maßstab anschauen, den eben die Magie selbst vorgibt, wie sich Magie selbst versteht, das magische Weltbild. Und das ist jetzt auch nicht irgendwo so einfach so hingeschrieben, sondern das stammt aus Fachliteratur von Biedermann, dann Handlexikon der magischen Zwänge, dann Faszination der magischen Künste und Faszination der Zwänge. Ja, Magie ist auch immer so eine Sache, hat mit Zwang zu tun, Aberglaube und Okkultismus von Gottfried Holz. Und da habe ich nochmal Winkelhof und Biedermann. Und wenn man das weiß, wie sich Magie selbst versteht, dann hat man den Maßstab, dann kann man auch sagen, jawohl, das ist Magie. Und wenn ich dann Christ bin, kann ich sagen, will ich das oder will ich das nicht? Ja. Erstens, übernatürliche Kräfte, Strömungen, Energien, Wesenheiten sind allgegenwärtig und nutzbar für den Menschen. Zweitens, der Mensch steht in universeller Verbindung mit der Natur und dem Kosmos. Sie können es jetzt schon bisschen auf das Yoga anwenden, ja? Was wir jetzt da so gehört haben von diesen 8 Stufen. Mensch steht in universeller Verbindung mit der Natur und dem Kosmos. Aufgrund einer materiellen und spirituellen Evolution, haben wir auch drin gehabt. Ne? Der Mensch repräsentiert den Mikrokosmos, entspricht dem Makrokosmos. Das haben wir in anderen Bereichen mehr. Der Mensch unterliegt den Einwirkungen des Makrokosmos nach den magischen Grundgesetzen der Sympathie, Antipathie, Analogie. Das ist dann speziell, Bereich der Zauberei und Magie, auch der Astrologie und in der Anthroposophie zu finden, die Sache mit dem Mondeinfluss und so weiter. Da können wir heute nicht drauf eingehen, außer jemanden interessiert es besonders, wie es in der Anthroposophie und bei Veleda ist. Sechstens, die Magie ist der Wille zur Macht. Magie ist immer Wille zur Macht, ja. Genau entgegen dem christlichen Glauben. Durch wachsende Erkenntnis und die Anwendung der magischen Gesetze erlangt der magisch denkende und fühlende und handelnde Mensch Fähigkeiten zu immer größerer Macht. Und das fasziniert ja die Leute, das wollen sie ja haben, diese Macht. Siebtens, der magische Mensch ist eine Kontaktstelle, ein Kanal oder Medium für übersinnliche Wesenheiten, also das Channeling. Haben wir im Yoga drin, denke ich auch. Und achtens, magisches Denken ist Mechanismus. Da geht es jetzt speziell um Zauberei, Formen, Symbole, Rituale, genaue Zeitpunkte, bestimmte Rhythmen und Farben und so weiter. Muss alles genau exakt zusammenspielen. Und wenn man dann irgendwann länger drin ist, kriegt man da Probleme. Ja, dann wird es so zur Kette. Ja, dann ist der Aberglaube beeinflusst, ist einen dermaßen, man die Faszination der Zwänge, erst ist Faszination und dann wird es richtig alles zum Zwang. Ja, da kommt man nicht mehr raus. Am Anfang ist alles schön, alles gut und irgendwann kommt das Grauen. Das Zitat werden wir auch noch später hören. Mag noch mal hören von Eckhart Hase. Neuntens, Magie selbst versteht sich in ihrem innersten Wesen im direkten Gegensatz zum christlichen Glauben. Das sagt jetzt nicht das Neue Testament, das heißt die Bibel, das sagt die Bibel auch, ja, aber hier an der Stelle, es ist Selbstverständnis der Magie. Die Magie sagt auch Nein zum nicht christlichen Glauben, ja. Im direkten Gegensatz zum christlichen Glauben und jetzt noch was sehr Interessantes, ist aber nicht im Gegensatz zu den anderen Religionen, ja. Also da sind ganz große Bezugspunkte da. Ja, so viel zum magischen Weltbild, bloß damit wir einen Maßstab haben mal, ja. Damit wir wissen, wo die Dinge einzuordnen sind, ja, damit wir das selber einordnen können. Dann haben wir das biblische Weltbild, jetzt mal genauso gezeichnet wie vorhin das esoterische, bloß mit dem Unterschied, wie es eben die Bibel sieht. Wir haben wieder die reale Welt mit dem Zaun dazwischen. Und dann die Welt der Dämonen, Göttinnen, Lichtwesen und Geistwesen. Und wir haben aber die Welt Gottes, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist und die Engelwelt. Und der Unterschied ist eben, dass da eine Grenze ist. Also Dämonen, Lichtwesen, Geistwesen haben keinen Zugang in die Welt Gottes. Ist nicht möglich. Noch etwas, einen Unterschied haben wir. Der Herrscher in diesem Bereich ist Satan, Luzifer, Diabolos und der andere Unterschied noch, den sieht man hier schon, dass durch Spiritismus, Mantik und Magie es eben eher zu destruktiven Ereignissen für den Menschen kommt, ja, zur Zerstörung, Finsternis und Tod. Hilfe, so sagt es die Bibel, kommt allein für den Menschen, echte Hilfe aus der Welt Gottes. Okay, magisches Weltbild und ESP, nochmal zum Vergleich, das haben wir, glaube ich, sind wir gerade schon durchgegangen. Jetzt kommt nochmal eine Selbstaussage über Yoga und das ist auch nicht irgendjemand, das stammt aus dem Textbook of Yoga Psychology und das ist praktisch so, weil Yoga hat ja viele Varianten, aber das ist so praktisch, kleines Dogma, ja. Also wie Yoga zu verstehen ist, was Yoga wirklich ist. Da heißt es, das höhere Ich des Menschen ist transzendent und immanent. Es ist ohne Anfang und ohne Ende, hat keine Geburt noch den Tod. Yoga bedeutet die Synthese des physischen und metaphysischen Universums. Also immer magisches Weltbild auch im Kopf haben. Yoga, Magie, ja, nein, kürzt so in den magischen Bereich. Himmel und Hölle sind nur Produkte des menschlichen Geistes. Auch hinter der Magie, Mystik und hinter dem Okkultismus ist das Yoga-System gegenwärtig. Also das sagt jetzt Yoga über sich selbst. Ja. Probleme des Yogas, magisches Denken schon bei 1 bis 4, okkulte Belastung erst ab 5 bis 8, Prinzipien oder Problemfrage. Es gibt Leute, es gibt Christen, ich hatte schon Christen in Seminaren, ich weiß nicht, ob es jemand hier ist, der Yoga praktiziert, eben in der Volkshochschule oder irgendwo anders, sagen, ich habe trotzdem meinen Glauben. Dem wäre zu antworten mit einem Beispiel von Dr. Kurt Koch aus der okkulten Seelsorge. Eine junge Frau aus Kalifornien berichtete Dr. Kurt Koch in einem seelsorgerlichen Gespräch, dass sie Meisterin der zweiten Yogastufe gewesen wäre. Sie hatte sich für ihre Yoga-Übung Jesus als Guru gewählt. Bei den Übungen entwickelte, also zweite Stufe, bei den Übungen entwickelten sich jedoch bei ihr okkulte Fähigkeiten. Da ihr das unheimlich vorkam, versuchte sie, sich davon zu befreien. Nur durch intensives Gebet von Freunden und unter fürchterlichen Kämpfen kam sie von der okkulten Bindung los. Also der Bericht ist noch viel länger. Wir können also sehen, wie schon gestern gezeigt, dass, also das ist dieser Esoterik-Trichter, soll es darstellen und soll ausdrücken, dass Esoterik, Okkultismus und all diese Techniken wie eine Sucht sind. Ja? Am Anfang fängt es relativ harmlos an und ein Trichter wird ja auch immer enger. Und dann wird es ein Sog und es wird auch, es kann eine richtige Sucht werden. Und durch Yoga haben wir durchaus mediale Sensibilisierung. Das heißt, man bekommt mediale Fähigkeiten, kann man bekommen, auch schon bei Stufe 1 bis 4. Oder man macht eben auch Transzendenzerfahrung. Wenn man dann tiefer einsteigt, sicherlich Kontakt mit Intelligenzen oder Dämonen. Dazu gehört auch die transzendale Meditation. Barbara Schlink schreibt, Christen und die Yoga-Frage, beim Yoga geht es um magische Kräfte. Ein Yogi galt in Indien immer als Mahasiddha, als Inhaber okkulter Kräfte, als Zauberer. Ich freue mich, dass ich jetzt eine Pause machen darf. Dass Werner Pohl, also wir sind nicht verwandt, mein Namensvetter, jetzt ganz kurz über Musik etwas uns referieren wird. Ach ja.
Ja, wie bereits erwähnt, Walter und ich, wir sind nicht verwandt, wohnen aber Haustür an Haustür und sind Brüder im Glauben. Das ist das Allerschönste. Da kann man auf die Verwandtschaft auch verzichten. Gut, ich muss eins zu Beginn sagen, bevor wir in die Thematik Musik einsteigen. Das ist ein Gebiet, das kann man hier nur anreißen in der begrenzten Zeit. Und die Musik ist ein sehr geeignetes Mittel, um den Okkultismus zu transportieren, wenn nicht sogar das Beste. Und es haben schon ein paar schlaue Männer im Altertum erkannt. Der Platon sagt dazu, durch die Torheit täuschten sich die Menschen selbst und dachten, dass es in der Musik kein richtig und falsch gibt. Dass sie allein anhand des Gefallens, das sie verursacht, beurteilt werden könnte. Oder der Aristoteles, der schrieb schon 1340 vor Christus, Musik widerspiegelt genau die Begierden oder Zustände der Seele. Freundlichkeit, Ärger, Mut, Mäßigung. Jemand, der die falsche Art der Musik hört, wird die falsche Art von Person werden. Und da gibt es noch einen Chinesen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Er schreibt dazu, es gibt nichts Besseres als die Musik, um die Sitten und Bräuche der Menschen zu verändern. Sehr interessant, wenn man bedenkt, das haben die schon vor Tausenden von Jahren gewusst, was man mit der Musik alles anstellen kann. Wir wollen uns jetzt in den kurzen Vortrag hauptsächlich mit der Rockmusik befassen. Da gibt es auch wieder die verschiedensten Richtungen, die Sie bestimmt auch schon gehört haben oder vielleicht auch kennen. Ob das jetzt Black Metal, Heavy Metal oder Death Metal, was es da alles gibt, kann man auch nicht so jetzt drauf eingehen. Ich möchte bloß mal ein jetzt zu Wort kommen lassen bei der ganzen Sache, den die meisten wohl kennen werden und was er dazu sagt. Und zwar ist es Michael Jackson.
Viele kennen sicherlich diverse Videos, wo Musiker davon sprechen, dass sie ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Beispiele sind Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Snoop Dogg, Kanye West, Eminem oder auch Bob Dylan. Diese, in Anführungsstrichen, Künstler stehen ganz offen dazu und verbreiten ihre Ansichten in ihren Liedern und Musikvideos. Einer, der sich dagegen stellte, lebt heute leider nicht mehr und das ist Michael Jackson. Doch selbst er war an dieser okkulten Musikindustrie gefangen. Was viele aber nicht wissen ist, dass sein Erfolg nicht nur auf seinem Talent beruht, sondern auch von einer anderen Kraft. Craig Lewis erzählt in einem seiner Vorträge, die man auch in der Videobeschreibung findet, dass Michael Jackson seine Inspirationen von einem Dämon bekommen hat. Er fand auch heraus, dass es sich hierbei nur um eine Art Dämon halten kann, und zwar um einen Korribanten. Laut Wikipedia sind Korribanten Vegetationsdämonen und Ritualtänzer, die die Göttin Sibyl begleiten. Viele kennen sicherlich diverse Videos, wo Musiker davon sprechen, dass sie ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Beispiele sind Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Snoop Dogg, Kanye West, Eminem oder auch Bob Dylan. Diese, in Anführungsstrichen, Künstler stehen ganz offen dazu und verbreiten ihre Ansichten in ihren Liedern und Musikvideos. Einer, der sich dagegen stellte, lebt heute leider nicht mehr und das ist Michael Jackson. Doch selbst er war an dieser okkulten Musikindustrie gefangen. Was viele aber nicht wissen ist, dass sein Erfolg nicht nur auf seinem Talent beruht, sondern auch von einer anderen Kraft. Craig Lewis erzählt in einem seiner Vorträge, die man auch in der Videobeschreibung findet, dass Michael Jackson seine Inspirationen von einem Dämon bekommen hat. Er fand auch heraus, dass es sich hierbei nur um eine Art Dämon halten kann, und zwar um einen Korribanten. Laut Wikipedia sind Korribanten Vegetationsdämonen und Ritualtänzer, die die Göttin Sibyl begleiten. Die alte Enzyklopädie sagt dazu, die Korribanten hatten ihre Haare gewellt wie eine Frau. Sie waren stark geschminkt, ihre Gesichter wie gleichend weiß gewaschene Mauern. Sie waren Wächter von Kindern und Kleinkindern, die am Feiern von Ritualen teilgenommen haben. Sie betrieben außerdem Magie und Wahrsagerei, um Geld zu machen. Sie machten wilde Ausrufe oder hoch abgestimmte, schrille Töne. Wenn der Hauptgott in sie aufgenommen wurde, waren sie besessen von dieser göttlichen Kraft. Sie wollten unkontrollierbar tanzen, wie in einem Rausch. Das klingt schon sehr nach Michael Jackson, doch wenn ich sagen würde, dass eines seiner Lieder aus dem Album Bad Speed Demon heißt, dann wäre das sicherlich immer noch kein Beweis. Also schauen wir uns mal zwei Lieder von Michael Jackson kurz etwas genauer an. Damit es alle verstehen, sind die Texte auf Deutsch übersetzt. The Jacksons Blame It on the Boogie. Dieser Boogie nervt mich, aber irgendwie fesselt es mich. Ich habe gesehen, wie der Blitz aus mir kam. Diese magische Musik macht mir Spaß. Der dreckige Rhythmus bewegt mich. Der Teufel kam zu mir durch diesen Tanz. We are the world. Und ihre Leben werden stärker und frei sein, wie Gott es uns gezeigt hat, als er Stein in Brot verwandelte. Und so müssen wir alle helfen. Wenn Gott, wie es in diesem Lied heißt, Stein zu Brot verwandelt hätte, dann wären wir heute alle verloren. Es war nämlich der Teufel, der Jesus damit verführen wollte, als Jesus 40 Tage in der Wüste war. Lukas 4, Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Aber nach dem Lied »We are the world« hat sich Jesus vom Teufel verführen lassen. Doch wem fällt das schon auf, wenn er dieses Lied im Radio hört und meistens auch mitsingt? Auf Michael Jacksons Album »Dangerous« finden wir auch ein Bild von Okkultist Aleister Crowley, der heute immer noch einen sehr starken Einfluss auf die Menschen hat. Er schrieb in seinem Buch 777, »Für die höchste spirituelle Arbeit muss einer ein dementsprechendes Opfer aussuchen, welches die größte und reinste Kraft beinhaltet. Ein männliches Opfer von perfekter Unschuld und hoher Intelligenz ist einer der befriedigsten und brauchbarsten Opfer.« Ich bin sicher, dass Menschen wie Michael Jackson sich nicht wirklich im Klaren darüber waren, wem sie unter anderem den Erfolg zu verdanken haben. Denn wer ein Geschäft mit dem Teufel abschließt, der bezahlt einen sehr hohen Preis dafür, nämlich seine Seele.
Was?
Doch in den Jahren vor Michael Jacksons Tod hat er sich öfters mit der Musikindustrie und Tony Mottola, dem Chef von Sony, angelegt. In einer Rede von 2002, die man auch in der Videobeschreibung findet, sagte Michael Jackson etwas, was mich überzeugt hat, dass er in seinem Herzen doch auf der richtigen Seite stand. Ich habe einige Milliarden für Sony erwirtschaftet. Sie dachten aber niemals, dass dieser Künstler, ich selbst, über sie hinausdenken würde. Wir können sie nicht davonkommen lassen mit dem, was sie versuchen zu tun. Jetzt bin ich ein freier Vermittler und Tony Mottola ist der Teufel. Wir können ihm nicht erlauben, so etwas den großen Künstlern anzutun. Ich bin nicht befugt, das zu sagen, aber ich werde euch was erzählen. Eines Tages kam Mariah Carey heulend zu mir und sagte zu mir, er ist ein teuflischer Mann, ein schreckliches, menschliches Wesen. Wir müssen unsere Fahrt fortsetzen, bis es abgeschlossen ist. Ich verspreche euch, das Beste wird noch kommen. Er gab uns also einen Auftrag, diesen Künstlern und der Musikindustrie nicht mehr zu vertrauen. Denn was sind das bitte heutzutage für Vorbilder? In Rap-Videos zum Beispiel, in denen sich die Menschen gegenseitig erschießen, in denen Frauen als Huren beschrieben werden und der Drogenkonsum etwas Cooles sei. Michael Jackson hatte recht, das Beste wird noch kommen. Nämlich wenn Gott diese Musik nicht mehr tolerieren wird. Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen. So will ich dem Lärm deiner Lieder ein Ende machen und dein Saitenspiel soll künftig nicht mehr gehört werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Satan weiß genau, wie man Menschen dazu bringt, dass sie gegen Gott rebellieren, ohne dass sie es überhaupt merken. Musik kann etwas Schönes sein, aber sie kann auch den Geist betäuben. Und daher sollte man lieber darauf achten, was wir hören, damit wir nicht den unterstützen, der uns mit dieser Musik schaden will. Shalom.
Ja. Soweit zu diesem kleinen Trailer. Ich behaupte mal, dass in der Rockmusik es keine Musik gibt, die nicht irgendwo satanisch beeinflusst ist. Bio, eine Sängerin, die zurzeit sehr angesagt ist, wie mich heute meine beiden Töchter aufgeklärt haben, ich kenne sie selber nicht, die hat vor kurzem ein Interview gegeben und hat dazu gesagt, sie selbst kann fast gar nicht tanzen. Aber bevor sie auftritt, legt sie sich am Boden und dann kommt irgendjemand, irgendetwas und schlüpft in sie hinein und gibt ihr dann die Fähigkeit, hier die tollsten Tänze und Bewegungen aufzuführen, sagt aber dann selbst noch dazu, ich möchte mich aber in dieser Situation nicht selbst begegnen. Ja, also das kann man auch auf YouTube anschauen, da ist das Video droben. Also mal so kurz noch mit eingeworfen. Auch ein paar interessante Aussagen von Rock- und Popmusikern über ihre Musik. Der Jim Morrison sagt, wer die Medien kontrolliert, kontrolliert den Verstand. Das Medium ist die Botschaft und die Botschaft bin ich. Oder der Jimi Hendrix, sehr bekannt, toller Gitarrist gewesen mal, aber leider auch durch und durch okkult, voll Drogen und Alkohol. Er sagt, durch die Musik kann ich alles besser erklären. Man hypnotisiert die Menschen und wenn man sich an ihren schwächsten Punkt gebracht hat, kann man in ihr Unterbewusstsein predigen, was wir sagen wollen. Oder die Beatles. Unsere Musik hat die Fähigkeit, emotionale Instabilität zu verursachen. Unorganisiertes Verhalten, Rebellion, ja sogar Revolution. David Bowie, auch sehr bekannt, Ich glaube, dass Rock'n'Roll gefährlich ist und sehr wohl ein sehr schlechtes Befinden in den Westen bringen könnte. Ich sehe, dass Rock'n'Roll darauf zusteuert, ein dunkles Zeitalter mit sich bringt. Spencer Dryden sagt, kriegt sie, wenn sie noch jung sind, biegt ihren Verstand. Und Jefferson Starship sagt, unsere Musik zielt darauf ab, die Kluft zwischen den Generationen zu vergrößern und die Kinder von Eltern zu entfremden. Ich denke, wenn man heute so das beobachtet, das ganze Geschehen, ist das ganz gut gelungen. Also George Harrison gibt da noch eine Aussage dazu. Hauptsache, man kriegt die Kinder, man nagelt sie fest, wenn sie noch jung sind, unterzieht sie einer Gehirnwäsche und hat sie dann für den Rest ihres Lebens. John Denver, man denkt, es ist ein braver Country-Sänger, aber auch er sagt in die Richtung, die Rockmusik hat einen größeren Einfluss auf die Seele der Menschen als das primitive Christentum. Und Kiss ist die Abkürzung für Knights in Search of Satan, also Knechte im Dienst des Satans. Sie sagen, und ich befehle dir, dass du dich niederkniest vor dem Gott des Donners und des Rock'n'Rolls. Der Fluch, unter dem du stehst, wird dir langsam deine jungfräuliche Seele rauben. David Bowie, Rock war schon immer die Musik des Teufels. Du kannst mich nicht überzeugen, dass das nicht so ist. Und Alice Cooper, ich weiß nicht, von den Eltern, ob den wer kennt, der ist immer so schrecklich geschminkt aufgetreten. Und er sagt, ich gehe raus, packe sie bei der Kehle. Es ist wie, wenn ich sie vergewaltigen würde. Und dann lasse ich sie nicht mehr los, sie haben keine Chance. Habe ich nochmal Aleister Crowley angeführt. Das ist praktisch der Vater des modernen Satanismus. Er schrieb das Book of Law, eine Art Bibel für Okkultismus, und sei oberste Devise ist, tu, was du willst. Also nimm auf keinen anderen Rücksicht, der Stärkere siegt. Und er wurde eigentlich von jeder Rockgruppe sehr verehrt. Es war so mit ihr, was für ein Christen die Bibel ist, und Jesus ist da so für die Rockmusiker Aleister Crowley eigentlich. Jetzt kommen wir noch zu Beitrag, den ich vor circa, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es sind fast 40 Jahre, um mal zu zeigen, wie versucht wird, Menschen zu verführen. In der moderneren Zeit wird ja ganz deutlich in vielen Texten gesagt, um was es geht. Wenn man an Texte von AC/DC denkt, zum Beispiel Highway to Hell, die sagen ganz klar, komm, wir sind auf dem Weg zum Teufel, geh mit und so weiter. Aber früher und auch jetzt noch ist dieser sogenannte Backward Masking eingeführt worden. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da wird eine Botschaft aufgespielt, rückwärts auf eine Platte, und man versucht es, den Menschen unterzuschmuggeln. Und vor circa 40 Jahren gab es auf Bayern 3 eine Sendung, die war immer Nachmittag um 4 Uhr, hieß Club 16, wurde am Anfang von Thomas Gottschalk moderiert, später dann von Günther Jauch, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Und da hat Günther Jauch mal über dieses Thema eine Sendung gemacht, und ich habe es damals geschafft, das aufzunehmen. Die Qualität ist nicht so berauschend, aber ich denke, es ist ganz interessant, sich das mal anzuhören, dass man auch sieht, was da alles eingesetzt wird, um Menschen zu verführen und in die falsche Richtung zu drehen. Ach, da ist ein Freund da.
Hingewiesen wurde, wie gefährlich doch bestimmte Teile der Rockmusik seien. Wir haben dann mit einem entsprechend verantwortlichen Menschen von der katholischen Kirche darüber gesprochen, der gesagt hat, ja, er sehe da bestimmte Gefahren, aber auch eingeräumt hat, dass dieses Blatt vielleicht etwas zu überspitzt formuliert ist. Daraufhin haben wir zig Briefe bekommen, vor allen Dingen von Jüngeren, die sich mit diesem Phänomen doch intensiv befasst haben und die mir geschrieben haben, dass man das ganz so einfach doch nicht sehen könne. Ich habe das doch eher abgetan als eine Geschichte, die so ein bisschen eine Überreaktion ist, dass ich eben die These vertreten habe, dass Rockmusik im Prinzip nicht schaden kann. Unter anderem geschrieben hat auch der Johannes Kretz aus Markbibart. Er ist 19 Jahre alt. Grüß dich, Johannes.
Servus.
Du hast dich also doch recht stark mit diesem Thema beschäftigt und hast mir ganz interessante Dinge geschrieben. Und ich glaube, wir sollten vielleicht mal gleich mit ein paar Tonbeispielen arbeiten. Du sagst zum Beispiel ein Lied von den Beatles, ja, aus dem berühmten weißen Album, nämlich das Lied Number 9, Number 9. Da sei im Grunde, wenn man das rückwärts spielt, so eine Geschichte drin, wo man sagen würde, das könnte mit dem Satan zu tun haben. Ich schlage vor, wir hören uns jetzt erstmal einen Teil der Platte an, wie es sich anhört, wenn man es ganz normal auf seinem Plattenspieler abspielt.
Okay.
Mhm.
Number 9, 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 Number
9. So, das ist also der Ausschnitt aus der Platte, wo ja schon, wenn man es vorwärts spielt, etwas Rückwärtiges irgendwie eingespielt ist. Also das, ja, merkt man schon.
Das merkt man, ja.
Und gehört haben wir jetzt ein Akkordeon, ne?
Ja.
Und sonst nichts, ne? Und die Stimme, ja, halt
die
vorher,
Stimme,
ne?
Ja,
und die Stimme. So, was ist jetzt deine These? Wenn man das rückwärts spielt, was hört man dann?
Wenn man das rückwärts spielt, hört man dieses Akkordeon, das dann rückwärts ein Klavier ist.
Ja.
Und die Stimme Number 9 mit einer bisschen Fantasie, die heißt, die sagt, Turn me on, dead man.
Turn me on, dead man.
Ja.
Okay, schauen wir mal, ob wir das heraushören können. Also ich würde sagen, zumindest mit etwas Fantasie kann man es tatsächlich raushören, Turn Me On, Dead Man. Und es stimmt auch, dass das Akkordeon dann rückwärts ein Klavier ist. Sicherlich ein Phänomen. Auf der anderen Seite, und das würde ich gerne von dir erklärt haben, man spielt ja seine Platten normalerweise nur vorwärts ab. Also nur wie im Funk haben wir die Möglichkeit, das so rückwärts zu machen. Gut, in dem Moment, wo man ein Tonbandgerät hat, kann man es aufnehmen, rückwärts spielen lassen. Aber dennoch hört es vorwärts. Wie soll denn da jetzt irgendeine Botschaft, irgendein Satanskult zum Nachteil derjenigen, die das hören, ins Gehirn bringen?
Ja, also das ist die Technik der sublimierten Suggestion. Ein bisschen einfacher erklärt, das ist Folgendes, wenn man eine Nachricht übermittelt, die in einer anderen, harmloseren Nachricht versteckt ist. Und das funktioniert im Prinzip so. Alle Nachrichten, die der Mensch aufnimmt, passieren ein Sicherheitsventil im Gehirn. Und dieses Sicherheitsventil ist programmiert von Erziehung, Gewissen und so weiter und lehnt bestimmte Nachrichten als falsch ab und den Rest nimmt als wahr an. Verschlüsselte Nachrichten können jedoch dieses Sicherheitsventil umgehen. Und diese werden dann zum Teil vom kreativen Zentrum im Gehirn entschlüsselt. Das ist also bei rückwärts gesprochenen Worten überhaupt nicht schwer, weil eigentlich das Phänomen der Spiegelung eines der einfachsten ist und das kreative Gehirn kann das eben entschlüsseln.
Mhm.
Und diese Tatsachen, diese Nachrichten in der Rockmusik zum Teil wie Satan ist Gott oder Satan bewegt dich in unseren Worten, du bist nichts wert, ich werde dich kriegen, die werden alle dann als neutrale Nachricht im Gehirn gespeichert. Und die Gefahr ist dabei, dass bei psychisch labilen Menschen diese Werte dazu dienen, dann das Sicherheitsventil mit der Zeit umzuprogrammieren. Das heißt, die Menschen werden beeinflusst, zuerst dieses Sicherheitsventil, das heißt, sie nehmen andere Wertmaßstäbe an. Das heißt, sie befolgen dann eben zum Schluss das, was diese Nachrichten auch vermitteln wollen.
Aber gesteuert durch das Unterbewusstsein.
Richtig, ja.
Mhm. Und du meinst, dass also entsprechende Gruppen das so machen, die wollen eine Botschaft überbringen, sagen beispielsweise den Satz Turn me on, dead man, spielen, ja, den rückwärts ab,
mhm,
und tun das dann aufnehmen vorwärts, damit es dann wieder rückwärts ist und, mhm, durch dieses Sicherheitsventil durchkommt.
Ja, in dem Fall war das jetzt also nicht so klar zu hören. Das liegt daran, dass die natürlich auch ein bisschen experimentiert haben, weil das ja vorwärts dann auch so nach irgendetwas klingen soll, was es, und zwar nicht so nach dem, wie es rückwärts ist.
Ja. Aha. Wir haben noch ein anderes Beispiel. Wir hatten ja letzten Freitag dieses Lied Stairway to Heaven von Led Zeppelin, von dem es ja auch heißt, dass das so entsprechend irgendwelche unterschwelligen Botschaften hat, ja. Was ja auch ein ganz ruhiges Lied eigentlich zumindest am Anfang ist, wo man denkt, was kann da dahinter stecken? Und da soll angeblich die Zeile drin vorkommen, wenn man es rückwärts spielt, I gonna live for Satan, also ich will für den Teufel leben.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Hast du auch gelesen? Ja. Wir haben das jetzt auch mal rückwärts aufgenommen. Man muss sehr genau hinhören. Hören wir es uns mal an. Gerade eben war es.
Ja.
Hast du es mitbekommen?
Ja, ja, ich habe es mitbekommen.
Ja, schon mal. Ich glaube, also, weil ich muss das schon zwei, dreimal hören. Hören wir es uns vielleicht noch einmal an. I gonna live for Satan. Und du würdest sagen, dass das also auch ganz bewusst so gemacht worden ist?
Ja, das wird bewusst gemacht. Das ist also bei einigen Gruppen nachgewiesen. Zum Beispiel eben bei Led Zeppelin oder Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Jimmy Page, Ronnie James Dio und so weiter.
Mhm. Beispielsweise die Sandra aus Augsburg hat mir noch geschrieben, und vielleicht weißt du da auch was drüber, dass in Amerika zum Beispiel in Kaufhäusern eingespielt sein soll, solche verschlüsselten Botschaften, die man eigentlich rational gar nicht aufnimmt, zum Beispiel, dass man nicht stehlen soll in dem Kaufhaus, und tatsächlich sollen dann die Diebstahlsraten zurückgegangen sein. Stimmt das?
Stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar eben als Beweismittel für diese sublimierte Suggestion wurden solche Experimente gemacht in Kaufhäusern. Es wurde sowas eingespielt, entweder rückwärts oder untergespielt, leise. Und das hat nachweislich tatsächlich zu einem Rückgang der Ladendiebstähle geführt.
Mhm.
Andererseits gibt es das auch in Filmen. Da laufen wir also im Kino immer 24 Bilder pro Sekunde ab.
Ja.
Und dann wird ein solches Bild im kontinuierlichen Film ausgetauscht mit irgendwas anderem. Das nimmt das Auge gar nicht wahr, aber das Unterbewusstsein. Da wird dann zum Beispiel eine Cola-Flasche reingestellt, und tatsächlich hat sich ergeben, dass der Cola-Verkauf in diesem Film, in dem das so manipuliert wurde, tatsächlich zugenommen hat.
Aha. Ich meine, nun ist das natürlich so eine Sache, wie kann ich denn merken, wenn ich eine entsprechende Platte kaufe oder höre, dass diese Sicherheitsventile in meinem Gehirn umgangen werden soll? Wie kann ich mich davor schützen?
Ja, im Prinzip kann man das vorher überhaupt nicht wissen. Und da kann man eben sich bloß vorher darüber informieren, was für Gruppen das machen. Und das ist meistens auch schon am Cover erkennbar. Da werden oft so realistische Bilder verwendet. Zum Beispiel, da gibt es eine Platte von Ronnie James Dio. Da sieht man, da steht der Teufel so am Gestade. Und im Meer, im brausenden Meer, ist ein Priester in Ketten gefesselt, der da untergeht.
Mhm.
Und es weist also zum Teil auch schon das Cover drauf hin.
Gut. Johannes, ich danke dir, dass du uns das so gut erklärt hast, und das zeigt auch, dass eben doch vielleicht etwas mehr dahinter steckt, als wir letzten Freitag in dem Gespräch mit dem Herrn aus Augsburg klären konnten.
Ja.
Danke dir. Und
dann habe, nachdem ich mich zu...
Soweit jetzt zu diesem Beispiel. Ich habe damals dem Günther ja auch ein Buch geschickt. Gibt da auch gute Literatur drüber, habe aber leider keine Antwort bekommen. Aber war jetzt eine schlechte Aufnahme, aber ich denke, das ist ganz interessant, wenn man mal sieht, was diese Industrie alles unternimmt, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu drücken. Und wenn ihr fragt, was, wie kann man erkennen, ich sage, man braucht es nicht erkennen. Rockmusik hat nur eines zum Ziel. Ich glaube, wir haben da jetzt genug drüber gelesen und gesehen und gehört. Aber wie gesagt, man könnte jetzt da noch sehr vieles erzählen, und ich stehe gern dann am Schluss für ein privates Gespräch oder auch hier für Antworten zur Verfügung. Aber wir dürfen nicht nur denken, dass sowas in der Rockmusik, Popmusik vorkommt. Die klassische Musik ist da genauso davon beeinflusst. Robert Schumann ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Er ist ja am Schluss, hat er durch Selbstmord geändert. Oder Mozart. Viele wissen nicht, dass Mozart ein Hochgrad-Freimaurer war. Und die Zauberflöte, die Ouvertüre zur Zauberflöte, die hat er geschrieben für die Eröffnung einer Freimaurerloge. Schöne Musik, gefällt mir auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber man muss auch wissen, was dahinter steckt. Wenn man den Text hier liest, kann man ganz klar erkennen, was für Gottheiten da in den Vordergrund gerückt, angebetet werden. O Isis, O und Osiris, welche Wonne. Braucht man die Texte lesen, um zu wissen, was hinter diesen Menschen da gesteckt hat auch. Ich hatte das mal auch auf einem Vortrag gezeigt und gesagt, und danach ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, jetzt wollen wir einen Mozart auch nur nehmen. Ich will niemanden irgendetwas nehmen, ganz bestimmt nicht. Ich will bloß darauf hinweisen, dass gerade in der Musik das ganz geschickt genutzt wird, Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und Musik ist sehr schön, ich höre sie auch sehr gern, aber man sollte sich gut darüber informieren, was und vor wem das ist. Ja. Aber wie gesagt, ich stehe dann gern am Schluss noch zur Verfügung, und wir haben hier auch Bücher da, die ganz gut darüber aufklären. Am Büchertisch, hier steht eins, wir wollen nur deine Seele, wie gesagt, vom U. Beuler, oder Musik unter der Lupe, und auch im okkulten ABC von Kurt Koch steht da einiges drüber. Danke Ihnen.
Vielen Dank auch für die Pause, die ich gönnen durfte. Musik ist natürlich auch geeignet als Deprivationstechnik, ja? Also Reduzierung der Sinne und Öffnen für das Übersinnliche. Also Psychedelik-Effekt, gibt ja auch psychedelische Musik. Das wäre nochmal ein Kapitel hier, wo allein durch die Musik ohne Text der Mensch eben die Trance erlebt, sozusagen. Und mit Trance hat es eben die Hypnose zu tun und das autogene Training. Ich sehe schon, die Zeit läuft davon. Deswegen lassen wir diesen ersten Film hier weg. Jetzt sieht man, wie Menschen hypnotisiert werden. Das ist alles dann auf der Version drauf, PowerPoint-Version, die Sie bestellen können. Sie bekommen heute Abend Feedback-Karten, da können Sie die PowerPoint-Versionen bestellen. Da können Sie sich die Filme auch zu Hause anschauen, wenn Sie es interessiert. Also hier sieht man, wie Blitzhypnose funktioniert. Ja. Kurz Hand hin, zack, fällt jemand um. Wir haben einen Videoclip noch zum Schluss zur Hypnose auch noch. Da sieht man es auch noch mal. Jetzt weiß ich nicht, ob heute Zahnärzte hier sind, wie in einigen Vorträgen schon bei uns waren, die Hypnose anwenden. Wie ausführlich ich darauf eingehen muss. Die Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie schreibt, Hypnose hat als therapeutisches Verfahren eine lange Tradition. Seit Jahrtausenden sind Suggestionen und Trance-Rituale wichtige Bestandteile von Heilungsprozessen, deren Bedeutung in der modernen Psychotherapie, Medizin und Zahnmedizin zunehmend wieder erkannt wird. Subjektiv wird der hypnotische Trance-Zustand von Patienten in der Regel als Tiefenentspannung empfunden, wobei manchmal lebhafte innere Bilder oder Gefühle zugänglich werden, die als wesentlich intensiver und realer wahrgenommen werden als im Wachzustand. Suggestionen werden in Trance leichter angenommen und können für Heilungsprozesse benutzt werden, also man möchte das Gute. Direkte und indirekte Suggestionen öffnen den Zugang zu verborgenen Fähigkeiten und unbewussten Potenzialen. Also von den Potenzialen haben wir heute auch schon gehört. Friedhof Capra, Roadmap des New Age. Der Patient erfährt in Trance, dass er über innere Ressourcen verfügt, von denen er vorher nichts wusste. Indikationen für Hypnose, Depressionen, Ängste, Zwänge, sexuelle Störungen, posttraumatische Persönlichkeitsstörungen ist unterstrichen bewusst. Psychosen, Süchte, Abhängigkeiten, Schmerz, ja, und so weiter. ADHS ist auch. Stiftung Warentest schreibt Indikationen für Hypnosebeispiele. Und hier haben wir aber bei Stiftung Warentest noch was anderes stehen. Also die Gesellschaft für Hypnotherapie schreibt, Indikationen, Persönlichkeitsstörungen und Psychose. Stiftung Warentest schreibt, Vorsicht, kontraindiziert. Also sehen wir schon, sind Unterschiede. Menschen mit Psychosen und Wahnvorstellungen können durch Hypnose in schwere Krisen geraten. Sie sollten deshalb nicht hypnotisiert werden. Auch Persönlichkeitsstörungen, diffuse Ängste und Epilepsien schließen eine Hypnose aus. Stiftung Warentest, also die Nebenwirkung der Hypnose. Hypnoseüberlegungen, wie Hypnose funktioniert, ja. Ich versuche es jetzt mal ganz grob zu erklären. Also man arbeitet mit Placebo-Effekt, Realitätslüge, um die Hypnose einzuleiten. Das ist eine Hypnose-Induktion. Es gibt Patienten, denen wir einen Teil der Wahrheit sagen müssen, und es gibt andere, die wir aufgrund strenger moralischer Verpflichtungen anlügen müssen. Dann gibt es die Double-Bind Suggestions. Also darunter versteht man Aussagen des Hypnotiseurs, die der Versuchsperson zeigen sollen, dass ihre Reaktion dazu geeignet ist, den Zustand der Hypnose herbeizuführen. Also sie haben die Arme verschränkt, also sie lassen sich gut hypnotisieren. So würde sie vielleicht, oder jetzt lächeln sie ja, so würde der Hypnotiseur vielleicht sie packen wollen, ja. Oder irgendjemand durch irgendwas, ja. Es ist äußerst wichtig, jede Reaktion des Patienten zu verwenden, um seinen Trance-Zustand zu vertiefen. Also Ziel ist die Trance. Wenn die Fähigkeit zu kritischem Denken herabgesetzt ist, wird die Fantasie leicht zur Halluzination. Ist auch wieder so Deprivationstechnik, ja. Also möglichst nichts denken. Vertiefung der Trance durch Täuschung. Die Durchführung, die lassen wir mal kurz weg. Dann Selbstaussage wieder der Hypnose von Professor Ernst Hilgard. Wenn die Fähigkeit zu kritischem Denken herabgesetzt ist, wird die Fantasie leicht zur Halluzination. Warum bringe ich überhaupt Hypnose? Ich denke, es ist ja inzwischen von den Kassen anerkannt, ja. Und die Kassen adeln dadurch die Technik, ja. Und deswegen, denke ich, muss man sich auseinandersetzen damit, ja. Ein Therapeut, so sagt, sagt die Hypnose selber, also die Hypnotherapie, ein Therapeut, der eine höhere Stellung einnimmt, wirkt respektgebietend auf den Hilfesuchenden, der sich auf einer niedrigeren Stufe befindet. Dies wirkt fördernd auf die Hypnose. Und sehr interessant, wie jemand, der sie hypnotisiert, wie er sie sieht. Die Beziehung eines hypnotisierten Patienten zu einem Hypnotiseur unterscheidet sich nicht wesentlich von der eines Geisteskranken zum Direktor der Irrenanstalt. Also Frage Vertrauensbildung zu jemandem, dem Sie sich hypnotisieren lassen wollen. Es ist interessant, da wird behauptet, der Mensch kann sich mit Hilfe der Hypnose wirklich außerordentlich detailliert an seine Geburt erinnern. Jetzt sind die medizinischen Ausgebildeten hier im Raum gefragt. Es gibt die sogenannten Myelinscheiden im Gehirn und die sind ja viel zu unterentwickelt für eine detaillierte Gedächtnisspeicherung. Also es ist nicht möglich, dass man sich an die Geburt erinnert oder auch noch nach der Geburt. Ja, das dauert eine Zeit lang, bis sich diese Myelinscheiden entwickeln und dann ist man erst in der Lage, Dinge zu speichern im Gedächtnis. Also diese Aussage ist wohl auch nicht richtig. Dann wird noch behauptet, die Person im Zustand völliger Hypnose war fähig, sich über Raum und Zeit hinwegzusetzen. Sie konnte sehr genau und im Detail beschreiben, was im Haus eines Freundes vor sich ging, das 500 Kilometer entfernt war. Gleichzeitig war diese Person in der Lage, exakt wiederzugeben, was vor einem Monat, einem Jahr und vor 10 Jahren an eben diesem Ort geschehen war. Und erstaunlicherweise konnte sie auch genau beschreiben, was an diesem Ort am folgenden Tag, in einem Monat, in einem Jahr etc. geschehen würde. Kommen wir jetzt in den Bereich der Mantik, ja, also dieses in Vergangenheit und Zukunft eindringen zu wollen. Aber das ist ja der Anspruch des der Hypnotherapie hier. Wir sehen Nähe zur Esoterik, Mystik, Mantik. Kurzes Beispiel. Der Psychologieprofessor in den USA, Charles Tart, hatte den Probanden William und der Proband William gibt während der Trance die Hypnosetiefe an. Entspannung, Loslassen des physischen Körpers, Beeinträchtigung der Sehkraft. Schwärze, Ruhe, also der Hypnotisierte gibt es jetzt an, was er erfährt. Schwärze, Ruhe, Auflösung des Ich, Selbst, jeder, alles Sein, Zeitlosigkeit. Also das erfährt er jetzt in der Hypnose. Gleichförmige Musik, Summton, nichts, Einssein mit dem Universum, da haben wir es wieder. Und wie wertet es jetzt der Psychologieprofessor aus? Die Musik, von der William spricht, steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der hinduistischen Vorstellung der heiligen Silbe Om. Wahrscheinlich ein Grundton des Universums, den der Mensch hören kann, wenn sein Geist mehr im Einklang mit dem Universum schwingt. Die Empfindungen des Verschmelzens mit dem Universum und des Verlustes der eigenen Identität, die aber Hand in Hand geht mit dem Gefühl, das Potenzial für alles oder jeden in sich zu tragen, wird mit der Tiefe der Hypnose stärker und stärker. Auswertung des Psychologieprofessors. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz rein, wie so Hypnose aussehen kann. Da wird Musik dazu gespielt. Muss man von der Lautstärke vielleicht. Oh, jetzt ist es weg. Moment. Lautstärke. Bisschen aufpassen. Ich breche das dann einfach ab. Das wird zu lang. Bloß, dass man mal sieht, was da gemacht werden kann.
Über diesen Mann spricht morgen ganz Deutschland. Wetten?
Mein Name ist Faro, ich bin 53 Jahre, lebe auf Gran Canaria und bin eigentlich hier, um die Menschen in die Welt der Hypnose zu entführen. Ich mache diese Geschichte, weil ich der Meinung bin, es war noch nie eine Hypnose dabei, warum sollte man nicht einfach mal Hypnose machen? Es gibt viele Skeptiker in Bezug auf die Hypnose und ich kann genauso gegen die Wand laufen.
Mein Name ist Faro, ich bin 53 Jahre, ich lebe in Spanien. Ich würde mich freuen, wenn ich einige Leute aus dem Publikum in die Welt der Hypnose entführen darf.
Du hypnotisierst, ja?
Genau, ich würde jetzt gerne 3 oder 4 Leute aus dem Publikum haben wollen.
Woher wissen wir, dass das nicht irgendwie Freunde, Verwandte, Bekannte, Angestellte von dir sind? Können wir sie auch auswählen? Kann Silvi die aussuchen?
Okay.
Schnucki macht das.
Ja?
Ja.
Okay. Sie? Du?
Aber du hast nicht nur wenige genommen, die sich gemeldet haben, oder?
Die mich freundlich angeschaut haben, habe ich ausgewählt.
Aber jetzt müssen wir, ich will ja sicher sein, dass das keine Getürkten sind.
Wichtig ist, dass ihr euch wirklich entspannt. Es funktioniert nur dann, wenn ihr abschaltet. Nicht ich hypnotisiere euch, sondern ihr hypnotisiert euch selbst. Ich begleite euch auf dem Weg. Und ihr müsst es zulassen. Wenn ihr es nicht zulasst, funktioniert es nicht. Okay. Schau auf die Hände ganz locker runter. Schau auf die Hand, deine Augen werden immer schwerer werden deine Augen. Der Körper fällt nach hinten, ohne dass du es willst. Ich fang dich auf, nicht geschickt. Schalt ab, lass dich einfach treiben, hol dich nicht. Guck auf die Hand und du spürst, wie der Körper nach hinten fällt, ohne dass du es willst. Ich fang dich auf, nichts geschickt. Schalt einfach. Du spürst nur, wie der Körper nach hinten gezogen wird, ohne dass du es willst. Deine Augen werden schwerer und wirklich fang dich auf, nichts geschickt. Schalt einfach.
Okay, können Sie sich vielleicht persönlich noch anschauen, wenn Sie wollen. Es passiert noch mehr, also der eine wird dann hypnotisiert, sagt er in der Trance, dass er Dieter Bohlen ist und er setzt sich dann auf den Stuhl von Dieter Bohlen. Ja, das wird halt alles so spaßig gemacht. Der Kommentator ist nicht schlecht, er hat bloß einen Fehler drin, da werde ich im dritten Vortrag was dazu sagen. Aber ich denke, es kann hier sicherlich zur Besessenheit kommen bei solchen Dingen. Ja. Möchte jemand jetzt die neuesten Fachaussagen über Hypnose haben? Ich denke, die überspringen wir mal. Es waren eben schon Hypnotherapeuten in den Vorträgen und die wollten dann was haben. Die haben dann gesagt, ja, ihr habt nur die Alten, aber ich habe dann jetzt eben Eberwein und Schütz da extra mir herausgesucht, die Kunst der Hypnose. Und das sind auch sehr interessante Aussagen, wo man eindeutig sagt, jawohl, das gehört auch in den Bereich der Magie. Wollen wir es kurz anschauen? Im Kapitel über Teile Arbeit wird uns offenbart, also in diesem Buch, dass es in jedem von uns ein tieferes Wissen gibt, dass wir höhere Selbst, innere Stimme, Archetypen, Geistführer, gechannelte Wesenheiten aus dem Jenseits, Unbewusstes oder Teil nennen. Mit diesem Teil sollen wir Kontakt aufnehmen. Ja? Also das steht jetzt in der Fachliteratur für Hypnose. Ich denke, die nächsten Seiten überspringe ich jetzt trotzdem mal. Später werden auch diese Wesenheiten oder das Teil, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann, auch wirklich als Dämonen bezeichnet. Das lassen wir jetzt mal weg, als Djinns. Das sind die Seiten jetzt von den zurzeit führenden Hypnotherapeuten Werner Eberwein. Sieht man auch, dass da auch oftmals andere Dinge, auch andere Techniken durchgeführt werden, wie holotropes Atmen, Bioenergetik oder NLP. Gibt es auch Literatur darüber draußen am Büchertisch, NLP zum Beispiel. Okay, also es geht hier um diese Entfaltung des menschlichen Potenzials. Und auch wieder, wie hier Gerhard Schütz schreibt, um diese unterschwellige Lebensenergie. Wir sollen in Kontakt kommen mit der unterschwelligen Lebensenergie. Also eigentlich Hypnose, wenn wir das uns jetzt so betrachtet haben, Esoterik pur. Das Zitat nehmen wir noch von Manfred Heide. Liegt auch am Büchertisch aus, obwohl die Hypnosetherapeuten aus naheliegendem Grund bemüht sind, die Risiken und Gefahren herunterzuspielen, sind die Hinweise in der Hypnoseliteratur mehr als alarmierend. Zweifellos sind mit der Anwendung der Hypnose einige Gefahren verbunden. Also Manfred Heide ist ja Internist. Es kann zum Ausbruch einer Psychose kommen, ebenso ist von Depressionen, von manischen und antisozialen Handlungen, von panikartigen Ängsten und Zwängen im Anschluss an hypnotische Sitzungen berichtet worden. Es besteht die Gefahr, dass der Klient die Behandlung abbricht, sich selbst oder andere schädigt, verrückt wird, heißt es hier, oder sich umbringt. Auch kann Hypnose katastrophale Auswirkungen haben, die bis hin zur Selbstmordreaktion beim Patienten gehen können. Das wäre jetzt Schulz. Autogenes Training ist nichts anderes als Selbsthypnose. Also autogenes Training kann jeder ablehnen, wenn er möchte. Also hat bestimmt viele von Ihnen haben schon Fortbildungen, Kurse besucht, da wird immer autogenes Training angeboten. Jemand, der seriös autogenes Training durchführt, der wird es immer akzeptieren, wenn jemand sagt, ich kann das nicht machen, ich will das nicht, ich will mich nicht so tief da hineingeben. Ja. Es wird immer akzeptiert. Zum autogenen Training schreibt Heide, der entspannt versenkte Mensch kommt bei entsprechender Veranlagung in einen Zauberbereich beglückender Fantasie. Wie Schulz schrieb, er bezeichnete diesen Zustand auch als Fakirismus, dieses sich absinken lassen in die Passivität, also wieder Deprivation, ja, in die Passivität des hypnotischen Zustandes soll durch die Methode des autogenen Trainings erreicht werden. Der hypnotische Zustand ist gekennzeichnet durch die Herabsetzung der Kritik, der Orientierung, der Selbstbestimmung und geht mit einer allgemeinen Umweltentfremdung einher. Das wären dann die Nebenwirkungen dabei, autogenes Training. Ja, wir haben es mit Trance zu tun. Trance gibt es auch im Schamanismus. Also durch Ekstase zum Beispiel, aber natürlich auch durch Deprivationstechniken. Und in Schulen natürlich auch, diese Folien stammen von Olaf Schröer. Schamanismus für Christen kein Problem. Der Bayreuther, Dr. Hanrike Fugmann spricht im Kloster Speinsart über Schamanismus. Mir mein Nachbar Günter Czernocki, den manche von Ihnen kennen, neulich gegeben diesen Bericht. Und Dr. Fugmann ist nicht irgendwer. Der Bayreuther ist seit 2 Jahren Beauftragter der evangelischen Kirche für neureligiöse sowie geistige Strömungen und forscht im Rahmen seiner Arbeit über Schamanismus, führt auch selber schamanistische Praktiken durch und er sieht da kein Problem für Christen. Das ist Herr Dr. Fugmann. Ja, wir haben auf der Herfahrt diskutiert mit einem, mit dem Ingo, der selber Schamanist war, und es ist ein unheimlicher Schaden, der hier passiert, dass ein Beauftragter, also für weltanschauliche Fragen der evangelischen Kirche, Schamanismus für gut heißt, wenn man weiß, was Schamanismus ist. Also Ingo wird uns dann einiges erzählen darüber, über Schamanismus. Okay, Buch von Reinhard Franzke liegt noch aus, Vorsicht Hypnose. Und wir haben es auch bei der Hypnose wieder zu tun mit medialer Sensibilisierung, Transzendenzerfahrung. Psychedelische Drogen schneiden wir ab. Die Zeit zu lang. Ich möchte noch zum Schluss Mandalas lasse ich auch weg, haben wir auch Literatur draußen. Das Problem da ist, dass wir 2 Vorträge haben und dass ich jetzt diesen nicht überziehen kann. Ganz kurz jetzt aber okkulte Belastung und Befreiung, für die, die gestern nicht da waren. Okkulte Belastung und Befreiung ist ja das Wichtigste im ganzen Thema. Antholz schreibt, wenn etwa durch Meditationspraktiken, autogenes Training, Hypnose, Yoga oder ähnliches ein Zustand der Passivität oder gar Trance mit völliger Entleerung von willentlichen Denkvorgängen erzeugt wird, öffnet man dämonischen Beeinflussungen Tür und Tor. Da hatten wir ja da noch was aufzuklären, ja. Also diese Deprivationstechniken machen uns auf für das Übersinnliche. Und manche sagen, es ist ja toll, toller Zustand, ja, durch psychedelische Drogen gibt es ja diese 5 Wirkstoffe nur, ne, die Transzendenzeffekt machen, Psilocybin, LSD, Mescalin, Cannabis, also Tetracannabinol und Adrenalin. Nur diese 5 Wirkstoffe machen diesen Effekt, ja. Und ist ja kein Problem, öffne ich mich, bin gut drauf. Aber die Bibel sagt in 1. Korinther 2, Vers 12, dass in diesem Raum Mächte und Kräfte wirken, die den Menschen angreifen können. Wer ist dieser Pneumatokosmos? Das heißt in 1. Korinther 2, 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Im Griechischen heißt den Pneuma, nicht den Pneumatokosmo, sondern den Pneuma ex tu Theo. Wer ist der Pneumatokosmo? Das heißt in Epheser 6, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen, von mir eingefügt, in den transzendenten Regionen. Dieser Pneumatokosmos, niemand anders als Luzifer, Satan, Diabolos. Die Bibel sagt uns, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du nicht lernen tun nach den Gräuel jener Heiden. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Wahrsager oder Wolkendeuter oder ein Schlangenbeschwörer oder ein Zauberer oder ein Bannsprecher oder ein Medium oder einer, der einen Wahrsagegeist hat oder jemand, der die Toten befragt. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Wann kommt es zur okkulten Belastung? Immer dann, wenn wir Erfahrungen mit der Macht haben. Das ist das Entscheidende. Ja. Also wenn ich irgendetwas tue und da läuft nichts in dem Sinn, nichts Übersinnliches, dann ist die Belastung nicht da. Haben wir gestern das Beispiel gehabt mit diesen Demeter-Getreide oder wenn ich jetzt ein Horoskop aus der Zeitschrift lese und ich lese das einmal, da so ein Horoskop, dann wird da nichts passieren, ja. Wenn ich mal vielleicht ein Horoskop erstellen lasse, noch dazu von einem Medium, ist das schon mal was ganz anderes, ja. Beziehungsebene zwischen Mensch und Satan haben wir uns gestern angesehen, diese dritte Versuchung Jesus, das alles will ich dir geben, sagt Satan zu Christus, wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest. Bildlich dargestellt, der Mensch nimmt von Satans Macht freiwillig, wird von diesem Diabolus durcheinandergewirbelt und er muss Satan dienen. Der Teufel hat ein Anrecht auf diesen Menschen. Und somit kommt es zu okkulten Belastungen und Bindungen. Es ist wie bei der Bank, das Bild hatten wir gestern auch schon, die gestern nicht da waren. Wenn ich mir bei der Bank etwas ausleihe, muss ich das irgendwann zurückgeben an die Bank, materieller Gegenwert, Arbeitskraft, Bürge. Wenn ich mir von Satan etwas nehme, also wenn da wirklich was rüberkommt, Mantik, Magie, Spiritismus, dann wird ein Preis gefordert und Satan treibt den ein. Das Leben und der freie Wille des Menschen sind betroffen. Es sind nochmal diese Belastungen, die wir uns gestern schon mal angeschaut haben, die auftreten können. Das stammt von Dr. Kurt Koch. Er hat ja hier unzählige Beispiele beschrieben, könnten wir uns alles ansehen. Mediale Affinität, und das haben wir schon mal gesagt, dass man immer mehr Fähigkeiten bekommt, je mehr man sich darauf einlässt. Spukphänomene ist schon ein höherer Grad an Belastung oder auch das Höchste wird die Besessenheit sein. Das Traurige ist die Ablehnung des christlichen Glaubens. Das Wirkungsdiagramm, wie das da aussehen kann, also das addiert sich ja in der Lebenszeit, je nachdem wie viel Kraft wirklich rüberkam, zunehmende Medialität. Und dann kommt es halt irgendwann zu irgendwelchen Spukerscheinungen oder Besessenheit. Es ist schon vorgekommen, dass bei manchen, hatten wir in der Seelsorge jemanden, da ist die Großmutter verstorben und dann ist es ausgebrochen, die Belastung. Ja, dann kam es plötzlich zu Spukerscheinungen. Wie sieht die Befreiung aus, böse und gut? Ist es so wie in der schwarzen und weißen Magie, so im Exorzismus? Nein. Da wissen wir, dass es auch Exorzismus in anderen Religionen gibt, dass da diese Phänomene auftreten. Vielleicht ist Ihnen irgendwie bekannt der Film Der Exorzist. Da wird der, ist schon lange her, dass der gelaufen ist in Kinos, da wird der Priester dann in die Ecke geworfen. Ja, der kommt mit Kreuz und Weihwasser und so weiter. Ja, das ist nichts anderes als schwarze und weiße Magie. Ja. So. Denn die Machtverhältnisse zwischen Christus und Satan, die sind ja ganz, ganz anders, ja. Also wenn wir uns, das haben wir gestern auch gehabt, Christus anschauen, Wolkenkratzer, Empire State Building, mal 10 hoch 10, ja, bis in den Weltraum hinaufragen, Durchmesser, vielleicht Bayern, und die Macht Satans, also ich übertreibe nicht, die Macht Satans ist sehr begrenzt, ja, Telefonzelle. Das Problem ist nur, wenn ich mich in dieser Telefonzelle befinde, dann habe ich große Probleme. Emil Brunner sagte einmal, die wichtigste Lehre des Teufels ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt ist. Das sollte auch unsere wichtigste Lehre sein, wenn wir über den Teufel reden. Die Befreiung sieht anders aus bei Gott. Er könnte natürlich mit seiner Macht, ja, er macht es anders. Er macht es legitim, er macht es sauber, ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es, Johannes 3,16, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die in diesen Telefonzellen drin sind, Freiheit erleben und wirkliches Leben erleben. Wir wissen, dass es am Kreuz von Golgatha passiert ist, dieses so sehr hat er uns geliebt. Der Preis, die Schuld, diesen Preis hat er bezahlt und wir wissen, dass das ein Preis ist, der nicht mit Gold aufzuwiegen ist. Ja. In Kolosser 2 heißt es, nach der Hoffnung für alle, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise, also nicht durch Exorzismus oder schwarz-weiße Magie, auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Der Preis ist bezahlt. Okay, Befreiung von okkulten Belastungen. Gehen wir vielleicht in einem der nächsten Vorträge näher darauf ein, auf das Absagegebet. Wichtig für die Seelsorge wäre, durch die unbiblische Auseinandersetzung mit Satan, die nicht selten von Furcht und Faszination begleitet ist, erhält dieser erst Zugang zum Leben der Beteiligten und es treten wirkliche dämonische Manifestationen auf, die den Seelsorger und Ratsuchenden in ihrem Irrtum noch bestärken. Wir haben also eine punktuelle Befreiung durch die Inanspruchnahme der Vergebung und Menschen, die okkult belastet sind, haben auch ein Problem, also die schwer okkult belastet sind, haben auch ein Problem mit diesem magischen Denken. Sie denken magisch, sie haben das ist auch im Gehirn, ähnlich wie beim Suchtkranken, sind ja diese Dinge auch noch gespeichert. Ja. Also sie kommen so leicht vielleicht vom Aberglauben nicht weg. Ja. Also, und die brauchen eine wachsende Veränderung durch eine tägliche Beziehung zu Jesus Christus. Und allen, die vielleicht Angst haben, etwas aufgeben zu müssen, denen sei gesagt, sie bekommen bei Jesus Christus echte Transzendenz. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben in Überfluss. Und da ist von dem Zoe die Rede, das höchste Leben aus Gott. Und ein Esoteriker wird nie etwas loslassen, wenn er nicht sieht, halt da ist etwas viel Besseres vielleicht für mich. Ja. Gut, ich breche jetzt einfach ab. Ingo war bei, darfst vielleicht mal kommen, Ingo war bei einem unserer frühen Vorträge dabei, hat sich aber schon früher mit Glaube beschäftigt und wir haben jetzt uns einige Fragen für ihn überlegt und er kann.
Hallo, ich heiße Ingo Anders, habe seit 99 oder 98, 99 habe ich mit Schamanismus angefangen und habe dann 2010 zu Gott gefunden. Und ich möchte es auch ein wenig erklären aus der Sicht, wenn man jetzt einen Esoteriker anspricht, wie das Esoterik auch fühlt und ja, warum man eigentlich vielleicht auch Esoteriker ist oder warum man das so festhält. Also von mir war zum Beispiel so, ich war mir ganz sicher, dass was ich mache, mit Gott ist. Ich habe auch mit Gott geredet. Ich habe, also Schamanismus ist so, man hat Visionen und trifft dann verschiedene Wesen, Identitäten. Und von denen lässt man sich dann Sachen erzählen oder erklären, wie man zum Beispiel was heilen tut. Oder wie man oder Sachen über die Zukunft oder die Vergangenheit. Und man weiß dadurch, dass da Sachen passieren, die nicht vereinkommen, dass sie von was Größerem kommen, von was irgendwas Geistigen. Und dann hat man leichten Glauben gefunden, dass es von Gott kommt. Und dann sind ja die Sachen auch so, man heilt. Da kommen Leute zu einem und die haben Probleme und die machen wir damit gesund. Und da ist man überzeugt davon, dass es mit Gott ist. Das ist
praktisch weiße Magie sozusagen, oder?
Ja, sozusagen. Man sagt zwar nicht so, man meint, man ist am ursprünglichsten vom Menschen herab dran, in der tiefsten, ja, was eigentlich die Welt ausmacht. Man denkt, da gibt es zwei verschiedene Welten. Da gibt es eine Welt in der spirituellen Welt und die sichtbare Welt. Und in der spirituellen Welt, da ist auch Gott. Und man geht darüber, also für mich war immer die Suche da nach Gott. Ich habe eine Sehnsucht gehabt nach der Transzendenz. Und man hat schon immer was ins Herz gekriegt, dass er noch was gibt, dass Gott gibt. Man hat dann in der katholischen Kirche, ich bin katholisch erzogen worden, und habe da gemerkt, da ist Gott nicht. Also ich habe es nicht empfunden. Und dann hat die Esoterik viele Angebote, dass man da zum Licht findet und dass man da die Liebe findet. Und da denkt man, ja, das ist die Vorstellung von Gott schon viel näher. Und da man es in der Kirche nicht findet, wird es da sein. Von mir war aber auch so, dass meine Oma auch schon okkulte Sachen gemacht hat, der hat Tische gerückt. Und da ist mir das schon in die Wiege gelegt worden, dieses Verlangen. Und ich habe ja schon okkulte Belastungen gehabt seit meiner Kindheit auf. Ich habe aber nicht gewusst, was da los ist. Sondern es war so, dass ich als Kind schon immer Angst gehabt habe, da ist irgendwie ein Zimmer drin. Irgendwas Beängstigendes. Und ja, ich habe auch dann schnell gemerkt, dass ich irgendwelche Fähigkeiten habe, mit Windschuhen gehen und so weiter, was andere Leute nicht haben. Und dass es nicht bloß ich habe, dass es auch andere Leute gibt, man geht mit der Windschuhe, dann hat man da und da einen Ausschlag und dann gehen andere Leute und die haben an der gleichen Stelle einen Ausschlag, ohne das zu wissen. Also man hat gemerkt, dass da was dahinter steckt, was Wissen, wo man nicht weiß, wo das herkommt. Das, was dann neugierig macht und man danach sucht, weil man die Sehnsucht auch hat, da Gott zu finden.
Welche Techniken hast du damals angewendet, um jetzt diese Dinge zu praktizieren, um vielleicht in die Transzendenz zu kommen?
Ja, man muss sich das so vorstellen, man legt sich da, also meist, der Schamane hat mehrere Möglichkeiten, mit so Geistern zu reden. Eine ist, man liegt meistens am Boden, geht da in eine Art hypnotischen Zustand, in einen Trance-Zustand, in dem man sich vollkommen aufgibt, da ist wieder das Zulassen. Man lässt es zu, dass diese geistliche Welt in einen geht. Und dann denkt man, man hat im Hinterkopf wie so einen Spiegel, wo sich dann diese Welt sichtbar macht. Und da ist, also mein Hauptmittel war da eine Trommel, ein monotoner Trommelschlag. Da gibt es aber noch mehrere Möglichkeiten, das ist mit Rasseln und mit anderen Sachen, wo man ein monotones oder ein immerwährendes Geräusch macht, um den Verstand abzulenken, damit man eine gewisse Trance... Genau. Ja.
Negative Folgen, kannst du dich da an irgendwas erinnern?
Ja, negative Folgen...
Was war negativ?
Also, wenn man Schamanismus gemacht hat oder wenn Leute zu mir gekommen sind, haben sie in erster Linie Gefühl gehabt von Geborgenheit, von Vertrautheit. Es war nichts Negatives zu spüren in erster Linie. Und das ist auch, ja, ist oft, wenn man was Okkultes macht, dass man es nicht gleich merkt, dass man belastet ist. Es kann viel später kommen. Und es kann dann auch vielleicht in Sachen kommen, wo man dann vielleicht später in Beziehungen oder sonst was, wo man merkt, da fehlt einem was, da haben wir ein Loch. Und dann sucht man natürlich noch mehr im Esoterischen, wenn man merkt, man hat einen Mangel. Man hat ja einen Weg gefunden.
Man braucht dann immer mehr.
Ja, man wird dann immer eifriger. Und es wird auch gesagt, ja, es wird am Anfang schlimm und dann überwindest und so lernt man. Das ist ein Leid raus. Und von mir gibt es verschiedene Sachen, die... Ja, von mir, ich bin immer zurückgezogener worden, immer menschenfremder worden. Ich habe mich immer mehr distanziert. Ich habe mich auch gefühlt, man hat da auch ein überblähtes Ego, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr kommunizieren kann. Man dachte, man wird nicht mehr verstanden, weil man so viel höher ist.
Sag mal, hattest du Angst vor diesen übersinnlichen Wesen, denen du begegnest bist?
Ich habe die übersinnlichen Wesen als was Erstrebenswertes, als was ich brauche, damit ich keine Angst habe. Ich habe die Wesen immer gebetet und habe es immer um mir gehabt. Ich habe auch Gegenstände dabei gehabt als Schutz.
Als Schutz. War doch Angst dabei oder so, es könnte ja sein.
Ne? Als Schutz ist nämlich so, als Schamane hat man mit mehreren Problemen zu tun. Und in Schamanismus ist auch so, da sind Leute zu mir gekommen, die waren so okkult belastet, dass besessen waren. Und ich hab mich auch mit solchen Leuten beschäftigt, ich habe mich da auch mit Besessenheit auseinandergesetzt und da habe ich Sachen erlebt, die mir so eine tiefe Angst in mir erzeugt haben, die habe ich nie mehr losgebracht. Ich habe dann auch immer das Gefühl gehabt, dass da was da ist. Dass da,
also so ein Umsessensein, wie man auch sagt. Ne?
Ja, es war, ich will da nicht zu tief eingehen, aber es war halt immer Erschreckendes da.
Okay, das reicht.
Ja.
Und jetzt, wie war dein Ausstieg? Wie ist es jetzt?
Mein Ausstieg? Also mir war es ganz wichtig, viele Esoteriker haben keine Ahnung, dass das nicht mit Gott ist. Ich wollte nie Gott beleidigen, nie Gott irgendwas tun. Ich habe 10 Jahre lang nicht gewusst, dass das okkult ist. Ich war mir so sicher und so überzeugt. Ich finde auch wichtig, was wichtig ist, wenn man Esoteriker ist, dass man erst einmal eine Alternative kriegt, Gott. Nämlich wenn ein Esoteriker kannst du das nicht wegnehmen, weil er nichts mehr hat. Der steht dann allein da. Von mir war es so, ich habe wirklich erfahren, also mein Leben war so, dass ich, muss mal kurz nochmal ausweiten, dass ich durch den Schamanismus Visionen gekriegt habe vor einem drohenden Weltuntergang. Und das hat mich nur mal in zusätzliche Angst geführt, also vor einem Weltkrieg. Und dann ist natürlich so, dass dann ganz viele Bücher gibt, die alle gleiche Vision gehabt haben. Die war identisch. Also das war wie wenn es, man hat nicht mehr sagen können, das ist eine Spinnerei, sondern es war wie ein Real. Das war eine reale Bedrohung, dass da bald jetzt was passiert. Und dann war das der 11. September und habe gedacht, jetzt geht's los und so weiter. Dann habe ich da recherchiert, wenn es jetzt endlich losgeht. Ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet, habe viel von meinem Hab und Gut verkauft und habe da in Überlebensausrüstung investiert. Und die Angst war immer da, weil ich immer wieder die Visionen gehabt habe. Und dann habe ich danach recherchiert, im Internet, da hat es mehrere solche Leute gegeben, die das so gesehen haben. Das wurde nochmal viel tiefer bestärkt hat. Und dann, wenn ich auf die neue Weltordnung komme, dann habe ich jahrelang über die neue Weltordnung recherchiert. Und dann, und für mich war es immer so, ich habe zwar einerseits überblähtes Selbstwertgefühl gehabt, andererseits war ich leer in mir drin. Ich hab auch viel Alkohol getrunken, habe Drogen genommen, habe irgendwas gebraucht, um das Leben in Angst auch irgendwie erträglich zu machen. Und das ist viele Jahre so gegangen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe dann mit Neue Weltordnung studieren angefangen. Und dann war ich schon angetrunken und sitze so am Computer und dann habe ich ein Gefühl im Herzen gespürt. Das habe ich so schon lange nicht mehr gehabt. Man muss sagen, ich war innerlich tot zu der Zeit. Das war auch die okkulte Belastung. Dann schaue ich so und dann merke ich ein Gefühl, ein tiefes. Dann habe ich ein Bier da, habe es getrunken und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein schönes Gefühl? Dann schaue ich hin, da war es ein Film über Jesus. Der hat mich da berührt zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich gedacht, ja schön, jetzt habe ich von den YouTube die ganzen Filme runtergeladen. Ich habe es nicht verstanden, wie man neue Weltordnung und Christentum zusammenbringen kann. Ich habe das einfach nicht kapiert. Ich habe keine Ahnung gehabt von Christentum. Und dann habe ich weitergeschaut. Und dann habe ich einen Walter Veit gesehen. Und dann habe ich den Offenbarungsseminar in 2 Tagen angeschaut. So war der Hunger da. Und dann war die Geschichte da, und der weiß was. Für mich, der war so getäuscht war, haben die Wahrheit, die ich in der Bibel gesehen habe, ich habe nur das Schwarze gesehen. Das war für mich ganz groß. Aber die Geschichte mit Jesus und die Erlösung, was in der Offenbarung drin steht, habe ich gar nichts gewusst. Es war für mich endlich irgendeine Lösung für das Problem. Es war so düster. Die neue Weltordnung war für mich irgendwas, das wo einfach erdrückend war. Und dann habe ich umgedacht. Dann hat er auch gesagt, er war Okkultist und ist da rausgekommen und so weiter. Dann habe ich schon ein wenig das Grübeln angefangen. Dann, naja, gut. Es sind so komische Sekte drin, Adventisten. Gut, aber man will ja nicht so sein. So habe ich damals gedacht, ich habe nicht gewusst, was das ist. Und dann ist es weitergegangen, dann habe ich weitergeschaut, also da sind wieder Wochen vergangen, und dann habe ich einen Roger Murnau gesehen. Und der Roger Murnau, der hat dann erzählt, er war Satanist, er war tief drin, und von mir war immer noch die Angst da. Ich habe die Besessenheitsgeschichten mitgemacht, ich habe tiefe Angst gehabt, wie kann man sich vor sowas schützen? Und als Schamane habe ich mir gedacht, man hat sich mit Satan angelegt und es wird die Zeit kommen, da ist man unaufmerksam und dann ist man dran. Und das über Jahre, weil man es selber getragen hat. Übrigens, der Besessene war dann eigentlich frei. Der war dann frei. Der hat dann eine Absage mitgemacht und dann war es aber in Ordnung. Also, gut, auf jeden Fall habe ich den Roger Murnau angeschaut und dann habe ich halt auch gehört, dass eine große Täuschung Satans ist, dass man mit Toten reden kann. Es war für mich ganz normal, dass ich mit Toten gesprochen habe. Ich habe gedacht, was sagt denn der da? Gesagt, wenn das stimmt, habe ich ein Problem. Gesagt, das hat mir dann so zum Umdenken gegeben. Dann hat er gesagt, ja, es gibt mehrere Täuschungen noch. Es gibt noch, dass man einen falschen Feiertag hält, dass das Satan nicht gibt und ja, dass es die Nekromantie gibt, die Anbetung von Toten, also dass man glaubt, dass Tote noch ansprechbar sind. Und dann hat jemand gefragt, bei einem Roger Moore Interview, ja, wie ist denn dann das mit den Adventisten? Und dann sagt er, da ist Satanspriester und der wird dann gefragt, ja, was ist mit den Adventisten, warum kann man denn die diesbezüglich nicht täuschen? Und dann, ja, das sind da bloß ein paar. Ja, warum kann man denn die nicht täuschen? Ja, die liebt doch Gott besonders. Ja, warum denn? Ja, weil sie einen Sabbat halten. Und da war ich der erste Sabbat haltende Schamane, ab dem Zeitpunkt, wo ich das gehört habe. Amen. Ja. Und dann ist eigentlich darum gegangen, dann wollte ich wissen, was wissen denn die Adventisten? Was geht's? Wie kommen wir jetzt? Der lebt ja noch. Der hat es irgendwie geschafft. Der weiß das und so. Und dann war ich eigentlich schon offen dafür. Man muss aber sagen, da hat schon lange Gott gewirkt an mir. Da hat Gott schon lange, also ich hätte es nicht kapiert, wenn der Geist Gottes nicht mich da schon berührt hätte. Wie gesagt, ich war immer offen für Gott. Ich habe immer gedacht, ich bin mit Gott. Ich wollte nie beleidigen. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, dann habe ich Hauptchannel und so weiter geschaut. Dann wollte ich ja Kontakt aufnehmen mit der Gemeinde, habe aber nicht gewusst, wie und was. Dann habe ich durch Zufall das erste Mal in meinem Leben jemanden getroffen, der hat ein Drogenproblem gehabt, also hat er noch. Und der ist ganz stark, der kennt sich ganz gut in neue Weltordnung aus. Und den habe ich das erste Mal in meinem Leben getroffen. Und mit dem habe ich dann gesprochen. Also ich habe ihn noch nicht gekannt. Also auch meine Freunde, also meine Umkreis hat ihm gesagt, ich soll mit ihnen nicht zusammenkommen. Nämlich ich bin mit so viel, ich beschäftige mich mit so viel neuer Weltordnung und er beschäftigt sich mit so viel neuer Weltordnung. Wenn wir zusammenkommen, ist ganz aus. Dann fangen wir voll Spinnen an und dann ist zu spät. Hauptsache die zwei kommen nicht zusammen, dann passt schon. Auf jeden Fall habe ich den dann wirklich getroffen auf einer Geburtstagsfeier. Und diesen Menschen habe ich dann, mit denen habe ich lange Gespräche geführt. Die haben mir dann auch wieder gesagt, dass es okkult ist, was ich mache. Dann habe ich keine Lust mehr gehabt, eigentlich. Mir ist vergangen, Schamanismus zu machen. Dann habe ich mit diesen Menschen gesprochen über eine neue Weltordnung. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben diesen Menschen gefragt, der wo drogenabhängig ist, was er vor 7-Tags-Adventisten hält. Und ich habe gesagt, die sind gut, die kenne ich. Da war ich auch schon dort. Dann wollte ich mehr wissen, ja, wo sind die? Ja, kleine Nähe, 20 Kilometer weg. Was? 20 Kilometer weg und so? Ja, und was? Mich interessiert halt das, wie man da rauskommt und so. Dann habe ich den Menschen nicht mehr gesehen, die haben mich dann heimgefahren, als ich nach ein paar Wochen mit der Bibel wiederkomme. Dann habe ich mit ihnen aus der Bibel gelesen und dann hat er gesagt, ob ich mal mitgehen will in die Gemeinde. Ich habe gesagt, nee, ich nicht. Also alles nur keine christliche Gemeinde, also wirklich nicht. Und dann ist er wieder heimgefahren, ist er wiedergekommen, haben wir wieder in der Bibel gelesen. Und dann hat er mich wieder gefragt. Zuvor hat mir aber Gott die Reue geschenkt. Warum hast du Nein gesagt? Warum fährst du mit und so? Und dann habe ich nicht mehr Nein sagen können. Und dann bin ich mitgefahren. Dann habe ich auch durch so ein Seminar dann, das hat mich dann nochmal zusätzlich motiviert, habe ich dann ein Absagegebet gemacht und habe mich dann dreiviertel Jahr hinterher dann taufen lassen. Und das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her, wo ich mich taufen habe lassen. Und ich möchte nur was dazu sagen, weil wir da über Befreiung gesprochen haben. Es ist es so, Gott kann einen wirklich ganz befreien. Wirklich ganz befreien. Das ist überhaupt kein Problem für Gott. Die Geschichte ist, mir hat Gott ganz tiefe Reue geschenkt. Ich habe es ganz ernst gemacht mit Gott. Ich wollte es wirklich mit Gott machen. Also, wie ich zu Gott gekommen bin, habe ich es wirklich von ganzem Herzen gemeint. Ich habe nicht gewusst, ob ich das überlebe oder nicht, wenn ich jetzt mich zu Gott wende. Das war mir aber wurscht. Hauptsache zu Gott. Das war mir egal. Mir hat so viel Kraft gegeben, da war mir alles egal. War aber gar nichts. Also, ich bin dann zu Gott gekommen und war dann vor allem frei. Ich hab nicht mehr rauchen können, ich habe keinen Alkohol mehr trinken können, ich hab nichts mehr gesehen, es ist ein neues Leben angegangen, es ist wie wenn alles farbig geworden wäre. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gewusst, wie es ist, frei zu sein. Da ich ja von Kindheit auf die Belastung schon gehabt habe. Und wenn man zu Gott geht, es ernst macht mit ihm, alles ausräumt, das habe ich zuvor gemacht. Ich habe alles weggeschmissen, was ich gehabt habe. Das war sehr viel. Und sein Welt, also sein Leben auf die Reihe bringt, dass man keine Sachen hat, die unverzeihlich sind oder was noch da, ja, was noch arges im Leben ist, dann wird man auch definitive Befreiung finden. Das finde ich eine wichtige Botschaft, dass das überhaupt kein Problem ist für Gott. Was ist?
Du bist. Wir brechen jetzt ab. Wir bedanken uns für deinen Erfahrungsbericht. Ich darf Sie mit einem kurzen Gebet in die Pause entlassen. Ja, Herr Jesus Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Auferstandene. Du bist Herr über alle Welten, du bist der Schöpfer. Dir ist alle Macht gegeben im ganzen Universum. Und wir danken dir, dass wir das sehen können und wissen dürfen, Herr, dass wir unter deinem Einflussbereich stehen, weil wir Ja zu dir gesagt haben und jeden Tag immer wieder neu Ja zu dir sagen. Wir danken dir, dass du den Ingo herausgeholt hast, an dich gezogen hast. Danke, dass du ihn segnest, dass du bei ihm bist. Amen.